After you do the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind wieder am Start für das Geschehen von Woche 9 mit, wie üblich, Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin und Gott ist immer noch nicht auf der Seite von Dabo Swinney. Woran liegt das?
Oh Gott, ja, und wenn wir schon bei Gott sind, Christian Schimmel von der Draft.de, angehender Dekan von Liberty University.
This is Tyler from Spartanburg, and I just really want to tell you that this moderator of this show is pure catastrophe. It's terrible. He didn't pray enough and he didn't win in the weekend. I can't believe it. This is Tyler from Spartanburg once again. Hallo zusammen.
Dein Einwurf starten mit First-Time-Caller, Long-Time-Listener.
So ja, macht man das genau. In den USA. Die Leute sind besonders gefährlich.
Genau. Aber wer schon mal Sportradio in den USA gehört hat, der weiß, First-Time-Caller, Long-Time-Listener, ja.
Das ist eine Drohung.
Ja. Nun, es gibt vieles zu besprechen, inklusive einer Sache, die... Also Jan, ich muss ja mal Kopf schütteln, weil so das Gefühl ist, dass das das älteste Problem im amerikanischen Sport ist, nicht nur im Football, ist ja auch im Baseball sehr beliebt und irgendwie habe ich das Gefühl, man hätte doch heutzutage die Technologie, um das ein für alle Mal zu schlagen, Sign Stealing und ja. Wir sind bei Michigan. Man macht noch Zeichen und auf der anderen Seite, man versucht noch Zeichen zu klauen, weiß ich nicht, wer da eher aus dem Jahr 1995 anruft.
Naja, worauf genau willst du dich beziehen? Auf die Regelung der NCAA, dass man das nicht darf oder auf welche Weise das geschehen ist?
Naja, sagen wir es mal so, die Regelung der NCAA ist ja in dem Sinne auch eine Farce, dass man gesagt hat, absolut, damit die kleinen Colleges nicht viel Geld bezahlen, also nicht so viele Kosten haben, verbietet man quasi allen inzwischen persönlich im Stadion zu sein, um unter den Gegner zu scouten und unter Umständen die Zeichen zu stehlen. Das fand ich sehr interessant an dieser Regelung, dass das wirklich aus finanziellen Gründen geschehen ist. Nichtsdestotrotz denke ich mir halt, im Jahr 2023 sind wir nicht so weit, dass irgendwie einfach mit einem In-Ear der Quarterback den Call bekommen kann und wir einfach von diesen scheiß Zeichen weg können. Aber gut.
Das wäre das Einfachste. Das muss man ganz klar sagen. Das ist im College bisher nicht üblich. Und da wäre natürlich auch wieder die Frage, bis wohin geht das runter, wenn man jetzt das Playing Field sozusagen für alle gleich haben will. Andererseits gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Regelungen für Division 1, 2 und 3, was Stipendien und Ähnliches angeht. Von daher weiß ich nicht, ob man das unbedingt vergleichbar halten muss. Aber in der Tat wäre das Einfachste, dass einfach ein Spieler von Offense und Defense, wie in der NFL üblich, einfach ein kleines Knöpfchen im Helm hat und darüber eben die Calls bekommt. Das wäre einfach, so ist es aber nicht. Und ja, jetzt haben wir eben das, sagen wir mal, Problem, dass bei Michigan ja offensichtlich ein etwas weit verzweigtes Netz an Sign-Stealing-Aktivitäten aufgedeckt worden ist. Der Fall läuft ja noch und ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer dass es natürlich jetzt immer wieder neue Fälle gibt, dass man immer wieder diesen Herrn Stallions irgendwo an der Seitenlinie gesehen hat oder irgendwelche Kompagnons von ihm. Das ist ja nicht nur, also das ist über ihn gelaufen und offensichtlich wussten zumindest Teile oder anscheinend wussten zumindest Teile der University of Michigan. Ich will das jetzt mal von dem Staff fernhalten. Mich würde es nicht wundern, wenn das natürlich da auch durchaus Anklang fand. Wussten offensichtlich davon. Er hat Leute gesucht, die dann eben die zukünftigen Gegner, der sich eben günstige Plätze suchen, um dann eben diese Zeichen zu klauen. Ja, und das Ganze weitet sich gerade aus, immer weiter. Und natürlich muss die NCAA reagieren, weil das natürlich ein handfester Skandal ist. Andererseits ist natürlich, dass, sagen wir mal, das Schweigen vieler Teams natürlich auch ein bisschen zeigt wahrscheinlich, da ich habe mich so ein bisschen an die, sagen wir mal, die Situation von Doping im Radsport erinnert gefühlt, dass dann, wenn da mal wieder ein Doping-Sünder irgendwie erwischt wurde, dass da niemand so wirklich klare Kante gesagt hat, weil, sagen wir mal so, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass Michigan da nicht das einzige Team ist. Sie haben es offensichtlich besonders professionell betrieben, besonders geplant betrieben, vielleicht auch besonders gut betrieben. Und das wäre jetzt so ein bisschen, ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie weit kann es gehen? Wer können Sanktionen gehen für Michigan, wenn das jetzt alles so, wie es ja scheint, zumindest in der Form gestimmt hat? Was passiert mit Jim Harbaugh? Sagt er dann, naja, bevor ich hier irgendwie auf dem Schiff mit untergehe, dann gehe ich doch wieder Richtung NFL. Das scheint jetzt gerade, wurde jetzt gerade dementiert. Es ist eine Situation, in der wir abwarten müssen. Jetzt sind natürlich alle möglichen Teams und Protagonisten nehmen natürlich jetzt die Möglichkeit wahr, da auch auf den Zug aufzuspringen. Nicht unbedingt, dass sie jetzt irgendwelche anderen dieser illegalen Aktivitäten, die unterstellen. Da sind sie ein bisschen vorsichtiger, aber Lincoln Riley hat ja dann schon gesagt, ja, der hat auf jeden Fall immer irgendwas vor seinem Mund, weil Utah immer besonders gute Lippenleser hat oder so. Also da versucht natürlich jeder, komischerweise ist es Utah, die natürlich dreimal gegen USC gewonnen haben in den letzten zwei Saisons. Es ist natürlich dann immer irgendwas, was Sinn macht aus Sicht des Teams. Ich weiß nicht, wie seht ihr die ganze Situation?
TCU soll angeblich die Zeichen geändert haben
vom genau,
Finale letztes Jahr. Genau.
Das ist der eine Punkt und da gibt es halt ein paar lustige Bilder. Wie gesagt, man muss auch da vorsichtig sein, weil die könnten auch was ganz anderes bedeuten, dass da eben dieser Connor Stallions eben an der Seitenlinie bei Michigan stand mit einer Art Übersetzungssheet, was jetzt dieses oder jenes Play bedeuten soll. TCU war angeblich bewusst, dass Michigan da ein relativ, sagen wir mal, elaboriertes System hat und hat die Zeichen halt beibehalten, aber die Calls geändert sozusagen. Und dann hat Michigan überhaupt nicht gewusst und wahrscheinlich hat er da jedes Mal, wenn das jetzt so stimmt, hat er jedes Mal, das ist jetzt der und der Play-Call und dann war es aber was ganz anderes. Und naja, TCU hat relativ viele Punkte und relativ viele Big Plays gegen Michigan gemacht und Michigan wirkte nicht in jeder Phase des Spiels besonders prepared darauf. Das kann man, glaube ich, schon so festhalten. Ob das jetzt einen kausalen Zusammenhang gibt, I don't know.
Auf der anderen Seite fummelt Michigan den Ball in der 1. Ne? Also das ist ja nicht ein Zeichen.
Ja, natürlich. Ne? Natürlich. Aber sagen wir mal so, die Defense war nicht so auf dem Laufenden, was die Offense von TCU davor hatte. Also das war schon mit Abstand die schlechteste Defense-Leistung der Wolverines in der Saison.
Ja. Ja, wie gesagt, ich kann mit diesem Sign-Stealing halt so dermaßen nichts anfangen, weil wir sind in einem hochtechnologisierten Sport, wo alles per Video quasi runtergebrochen wird. Und ich meine, wenn du dann im Stadion sitzt, tatsächlich in der NCAA, da hast du dann irgendwie drei Dudes, die irgendwelche Fahnen hochhalten, damit sich die Coaches, die Zeichen geben, irgendwie vom Rest abheben. Dann hast du da irgendwie drei oder vier, die fröhlich irgendwelche Zeichen machen, andere halten Tafeln hoch. Also Christian, es ist ja teilweise so, dass allein für diese Zeichen haben die ja mehr Personal nur für diese Zeichen als manches GFL-Team komplett, aber wie gesagt, ich schüttel da ein bisschen den Kopf, dass das heutzutage noch ein Thema ist.
Ja, ein Stück weit zumindest, auf dem Niveau auf jeden Fall. Ja, das, da kann man dir tatsächlich recht geben. Ja, ich weiß nicht, also es gibt jetzt noch dieses lustige Argument, dass das gerade geschaut wird, ob an der Central Michigan Sideline gegen Michigan State dieser Kollege da war. Wer war denn dieser Typ an unserer Sideline? Finde ich auch sehr, sehr lustig übrigens. Aber gut, das sei ist nur gut, meine
Frage. Ist gut, dass denen das einen Monat später auffällt.
Aber ja! So, hey, ich dachte, ihr wolltet nicht mehr so viele Sideline-Pässe vergeben. Ja. Fehler in der Matrix, sag ich mal. Keine Ahnung. Also, Das ist eine bizarre Nummer. Irgendwie ist es nicht, gefühlt würde ich sagen, ist es nicht so zufällig, dass es ausgerechnet Michigan betrifft. Ja.
Können Sie das näher ausführen?
Naja, da war halt in den letzten Jahren viel Smoke, ne?
Ja.
Also, das ist halt der Punkt bei der ganzen Geschichte. Da war viel Smoke bei der ganzen Nummer. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so krass überraschend, dass es jetzt ausgerechnet die, die Wolverines betrifft. Also ich, in letzter Konsequenz bin ich vermutlich schon bei Nikola, wo ich halt sage, ich finde es affig, dass das in 2023 noch ein Thema ist und auf gut Deutsch gesagt, sieh zu, dass du es halt mit den Möglichkeiten, die du hast, verhinderst. Was ich sehr bezeichnend fand, war, es gab im Athletic einen Artikel von jemandem, der die Science quasi geklaut hat oder der damit auch mit befasst war, anonym natürlich von einem Power 5 Programm. Und der hat gesagt, naja, es gibt halt Colleges, die merken oder die haben die Wahrnehmung, dass die Signs die gestohlen werden und sie ändern halt ihre Playcalls nicht. Und wo er halt sagte, das ist halt reine Arroganz und mich freut das dann halt, wo ich mir denke, wir haben zu viel gesehen, Nikola, dass wir komplett idiotisch zu halten. Aber es ist natürlich, wenn man sich überlegt, von was für Millionengeschäft man da reden. Und wir haben jetzt immer noch mit diesen Problemen zu tun. Das ist halt affig. Also, ja. Ich tue mich schwer. Es ist unstrittig, dass Michigan nach allem, was man jetzt gehört hat, gegen entsprechende Regeln verstoßen hat. Nichtsdestoweniger, lasst uns bitte die Konsequenz daraus ziehen, dass wir durch Technologie das verhindern, zumindest auf Division One Level.
Und wenn die Helme das Problem sind, ich habe irgendwie was gelesen von wegen die Garantie der Helme, wenn man da was einbaut, meine Güte, dann halt In-Ears, die getrennt vom Helm sind, aber ich meine, heutzutage ist das doch echt kein Problem mehr. Und jetzt erzählt mir nicht, dass, also ich weiß, weil letztes Jahr musste Tennessee betteln gehen, nachdem die einmal das Feld gestürmt haben und wir die Goalposts da in Fluss geworfen haben. Angeblich war kein Geld da für neue, wo ich mir denke, so, jeder Fünftligist kann sich Goalposts leisten, ihr nicht. Aber mein Gott, dann geht halt sammeln für ein paar hundert Euro für Linebacker und Quarterback in ihres. Meine Güte.
Ja, das ist eigentlich der eigentliche Punkt. Also wie gesagt, ich will den Skandal nicht kleinreden, überhaupt nicht, aber das kannst du doch technisch lösen, dann ist das ganze Ding vom Tisch. Ne? Also das ist ja eigentlich, ist das ja einfach. Das Problem an der Sache ist ja einmal, wie geplant, wie organisiert das wirkte, dass der Stallions da offensichtlich auch Leute und Mittelsleute engagiert hat, die dann irgendwie Spiele besuchen. Lustigerweise ist das ja über irgend so ein Fanforum von den Vols, glaube ich, weil Tennessee hat das irgendwer erzählt, dass irgendein Kumpel von ihm da irgendwie angeschnackt worden ist und dann denkst du ja dabei vor, naja, der eine erzählt, er hat von jemandem anders gehört, der von jemandem gehört hat das.
Die Tante so ein Quatsch. Vom Schipsch.
Ja, genau. Also. Und dann war das ausnahmsweise, war da aber mal ein Körnchen Wahrheit drin. Und ja, es ist ja auch ein bisschen komisch. Ne? Also man darf halt dieses In-Person-Scouting nicht betreiben, man darf halt Spiele nicht abfilmen oder dann eben die Seitenlinie abfilmen. Das sind ja die zwei Sachen, die hier entscheidend sind. Ja, ich habe mit ein, zwei Leuten bei Twitter dann auch drüber diskutiert, ob das jetzt so schwerwiegend ist, dass das ein Death Penalty nach sich ziehen könnte, also die vorübergehende Liquidierung oder Einstellung des Football-Programms, daran glaube ich nicht. Das ist das hatten wir ja hier auch schon öfter diskutiert, dieser SMU-Fall aus den 80ern. Da würde sich die NCAA zu sehr ins eigene Fleisch schneiden, gerade bei so einem riesigen Programm wie Michigan. Und das Problem ist halt, das hat Christian ja schon angesprochen, so ganz reißen ja die Probleme oder Skandälchen da nicht ab, einfach deswegen, weil Harbaugh ja jetzt auch schon, nicht nur er, aber insbesondere er gesperrt war für die ersten Spiele wegen diesen Recruiting-Violations.
Wobei das war selbst, wobei ich glaube, die NCAA hat nichts verhängt, das war eine...
Ja, richtig, aber da ist glaube ich aber noch nicht das letzte Wort gesprochen, wenn ich mich nicht jetzt total irre. Das war sozusagen so ein bisschen Selbstgeißelung damit man sieht, dass man irgendwie, ja, wir sind einsichtig und keine Ahnung. Und dann gibt es ja dazu, und das ist jetzt ja auch nochmal ein bisschen größer geworden in der vergangenen Woche, den Fall von Matt Weiss, dem ehemaligen Co-OC. Also Michigan hatte ja bis letzte Saison hatten sie eben zwei OCs, Sharon Moore, der jetzt immer noch da ist, und Matt Weiss. Und Matt Weiss wurde gefeuert, weil er irgendwie sich über fremde Accounts an der Uni eingeloggt hat. Jetzt ist das FBI angeschaltet, jetzt geht es angeblich darüber, dass es auch um Hacken geht. Haben natürlich gleich einige irgendeine Verbindung rausgezogen. Vielleicht sind die beiden Fälle verwandt. Vielleicht ist da irgendwie eine noch größere Verschwörung. Das hat, glaube ich, die Polizei zunächst mal dementiert. Aber ja, es ist, also sagen wir mal so, es ist einfach gerade sehr, sehr viel, was um das Programm Michigan und das Football-Programm Michigan herum passiert an Grenzfällen oder sogar illegalen bzw. verbotenen Aktivitäten. Und das wird sicherlich auch eine Strafe nach sich ziehen, die auch durchaus deftig ausfallen könnte, allerdings nicht so deftig, wie jetzt einige vermuten.
Ja, jetzt haben wir das College Football Playoff Ranking bekommen, diese heute letzte Nacht. Da steht Michigan jetzt auf 3 drauf. Also kannst du dir vorstellen, dass wenn das jetzt noch ein paar Runden dreht, ich meine, bis zur Selection sind ja noch 5-6 Wochen, kannst du dir vorstellen, dass man dann irgendwie Michigan aus dem Ranking nimmt, oder?
Wenn sie sich sportlich eigentlich dafür qualifiziert hätten, sprich, wenn sie The Game gewinnen und vorher auch alles, zumindest alles Relevante, also mit höchstens einer Niederlage, die nicht The Game ist, plus Championship Game oder Win der Big Ten. Nein, eigentlich nicht, weil letztlich kann man das, also ich glaube, das wird noch ein Rattenschwanz nach sich ziehen, nur ich weiß nicht, ob man da in 5 Wochen, ich meine, das ist ja, da müsste die NCAA sich auch sehr, sehr sicher sein, dass sie dann nicht, da wird es ja Klagen gegen geben, wenn das irgendwie einkassiert werden würde über irgendeine höhere Instanz. Also da, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man so schnell mitten in der Saison jetzt einfach mal ein Verdikt irgendwie trifft. Weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Komitee da jetzt eigenhändig irgendwie sagt, nein, eigentlich müssten die ja dabei sein und es gibt keine Sanktionen, die verhängt worden sind, aber wir lassen sie einfach prophylaktisch draußen. Das, glaube ich, würde einen riesen Aufschrei geben.
Brinks, es ist nicht nur drüben ein Ding, Christian. Ich habe hier schon in der GFL mit Coach gesprochen, die mir sagen, wir laden bei Huddle generell unser Video ohne Tonspur hoch, damit der Gegner Audibles und sonst was nicht scouten kann. Man wäre überrascht, was man alles so auf so einem Tape hören kann. Wo ich in dem Moment dachte, klar, wenn man direkt über der Teamzone von Köln sitzt, dann könnte man mitschneiden. Aber
ja. Ja. Wobei das, also Köln 2022 oder 2023 hatten wir das ja nicht. Aber ja. Ja. Ich weiß nicht, Nicola, du wirst dich, glaube ich, noch daran erinnern, als wir irgendwann mal ziemlich spät aus Köln weggefahren sind und dann, also wir dann das eine, die eine Symboltafel gesehen haben und dir gesagt haben, hey David, du vertraust uns doch, sag doch einfach, was das bedeutet. Und der meinte so, nee. Nee, in dem Fall nicht, aber ja, Coaches sind da eigen, aber ich verstehe auch, dass man das dann quasi in dem Moment ein bisschen beschränkt. Aber ja, keine Ahnung. Es ist, eigentlich sollte es in 2023 nicht mehr so das riesige Ding sein, aber das ist offensichtlich noch.
Andererseits, vielleicht ganz kurz noch, andererseits ist es auch total nachvollziehbar. Ich meine, wenn man sieht, an welchen kleinen Stellschrauben die Coaches drehen, um irgendwie das Team hier oder da ein bisschen besser zu machen, es ist vollkommen nachvollziehbar, dass man diese große Stellschraube in irgendeiner Form auch nutzt. Ja, also ich meine, wie gesagt, nicht aus moralischer Sicht.
Auf der einen Seite hältst du das Playsheet vor den Mund, damit kein Lippenleser. Auf der anderen Seite hältst du halt Tafeln hoch, die jeder im Stadion sehen kann. Und ich mir auch so denke, so, ja, was denn jetzt?
Naja, klar. Nur das, genau, nur die andere Nummer kannst du halt nur machen, wenn du irgendwie irgendeine Art technische Assistenz hast. Und das müsste man jetzt weiträumig verankern, das ist ja, sollte überhaupt kein Problem sein.
Also, so viel zu Michigan und wir werden dann mal sehen, was die NCAA aus der ganzen Geschichte macht. Wie gesagt, das ist jetzt, jeder kommt jetzt um die Ecke mit, oh, wir haben da, glaube ich, was festgestellt. Wie gesagt, Central Michigan fährt jetzt nach 8 Wochen auf, dass da einer an der Seitenlinie stand, der vielleicht nicht hingehörte. Vielleicht stand da auch vor 2 Wochen einer von irgendeiner anderen Uni, der nicht hingehörte, aber weil man den nicht kennt, fällt das jetzt keinem auf. Aber egal. Gut, dann hat die ACC sich jetzt für 7 Jahre committed auf 17 Teams und hat irgendwie sämtliche Matchups rausgegeben, die geschützt werden. Das heißt, wir werden weiterhin Florida State gegen Clemson, Stanford gegen Cal oder Virginia Tech gegen Virginia sehen. Christian, rettet das für dich das Konzept?
Nein. Aber es ist ja klar, dass das, also Der Zug ist abgefahren mit USC und UCLA in die Big Ten.
Der neue Klassiker übrigens, California gegen SMU.
Klingt hochwertig.
Ich habe tatsächlich da ehrlicherweise gar keine Meinung dazu, weil, also, es ist halt sowieso vorbei. Also, es ist halt sowieso vorbei und ich will jetzt nicht den Antagonisten geben, aber Leute, es ist doch klar, dass das alles nur ein Zwischenschritt ist. Das ist alles nur ein Zwischenschritt und früher oder später wird entweder die Big Ten oder die SEC den Rest aufschnupfen oder es wird halt ein Stück weit verschwinden, die anderen Conferences. Es ist nur ein Zwischenschritt. Und jetzt, wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass das alles so schnell passiert, aber wir sind an dem Punkt. Und ich will nicht sagen, es ist egal, aber speziell mit diesem 12-Team-Playoff, ja, du hast dann in der Theorie noch die sechs Conference-Champions, die bei einem 12-Team-Playoff reinkommen. Nichtsdestoweniger ist es aber so, dass Conference-Zugehörigkeit wichtiger als alles andere ist und gleichzeitig unwichtiger als alles andere ist. Weil es in Zukunft nicht mehr so relevant sein wird, ob du Conference-Champion oder nicht bist, sondern welches Schedule du gespielt hast und wie viele Siege du hast. Das war es zwar in der Vergangenheit auch, aber die ganzen Conference-Championships, Division-Championships, die werden entwertet. Ich denke, dass wir die Divisions auch verhältnismäßig bald los sein wollen. Muss man gerade nochmal gucken, irgendwie.
Sind sie ja schon größtenteils, ne?
Eben, weil wir ja Mittwochmittag aufnehmen,
Mittag?
Ne?
Mittag?
Ja, Nachmittag.
Ja. Auch. Ja.
die Big 12 hat sich noch nicht geäußert, weil die wollte heute auch veröffentlichen, wie sie
mit. Mittag. Für die Hörerschaft ist es 17:30, ja, also ja. 17, kurz nach 17:30 Uhr. Für Christian ja, Schimmel mittags. Hallo, Herr Student.
Die Big 12 hat sich noch nicht geäußert, wie sie ihre Schedule-Format machen will, weil das stand für heute auch noch.
Raus aus den, die haben ja generell schon lange keine Divisions. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt anfangen, welche einzuführen, aber gut.
Die Big 12 nicht. Nee, aber die Big 10.
Also die Big 10 schon, ja, aber die Big 12 hat keine, die ACC hat keine.
Genau, ACC und Pac 12 haben die in den letzten Jahren.
Die zweite Liga so gefühlt und ja.
Na.
Gut, also so viel zu diesen Matchups. Wir werden sehen. So, dann schauen wir mal, was wirklich passiert ist an diesem Wochenende. Georgia schlägt Florida, Jan, 43-20. Wird auch belohnt von der Jury mit Platz 1 in den ersten Rankings. War es wieder das alte Georgia? Das, was wir aus den letzten Jahren kennen, die Cocktailparty.
Naja, Moment, also die College Football Playoff Rankings haben ja Ohio State auf 1. Da sind sie ja sehr stark eher nach dem Strength of Schedule als nach dem Eye-Test gegangen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, weil der Eye-Test, denke ich, wird bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen eher Georgia auf 1 haben.
Ich war in der Spalte verrutscht, ich war beim AP-Ranking. Da ist
genau, die haben sie seit einiger Zeit meiner Meinung nach auch zu Recht auf 1, aber das ist einfach immer eine Frage der Betrachtungsweise, der Perspektive, was einem jetzt wichtiger ist. Ja, das war eine relativ klare Sache. Dann schnell, Florida ist zwar gut gestartet, hat schnell das Passspiel aufgezogen, das haben sie eigentlich auch einen Großteil des Spiels beibehalten, gerade dann eben Graham Mertz auf Eugene Wilson, diesem kleinen Freshman-Playmaker den Ball in die Hand geben und mal gucken, was dabei rumkommt. Aber auf der anderen Seite hat man auch schnell gemerkt, Georgias Offense ist wieder richtig gut drauf, auch ohne Brock Bowers zum wiederholten Mal. Dejan Edwards im Laufspiel, einfach ein super tougher Runner, gerade dafür, dass er jetzt nicht so ein extrem kräftiger, massiger Typ ist. Ladd McConkie ist zurück, das ist sicherlich wichtig, der beste Receiver des letzten Jahres, war lange verletzt. Man hat irgendwie den Eindruck, der hat auch noch mal ein bisschen an Speed zugelegt. Also Catch and Run war spektakulär. Ja, und dann gab es eigentlich so eine kurze Phase im zweiten Viertel, in der das Spiel dann entschieden wurde. Eigentlich mit dem ersten Play im zweiten Viertel. Georgia führt 10-7, alles noch eng beisammen. Die Gators haben den Ball an der eigenen 35, 4.1. Und sie wollen es ausspielen und machen diesen angedeuteten Sneak. Aber der Center snappt den Ball durch die Beine von Graham Mertz auf Trevor Etienne, auf den Running Back, der sofort gestoppt wird. Also war eine riskante Nummer. Und ja gut, ist halt ein Spielzug, der halt sehr, sehr weit im Backfield startet, wenn man da irgendwie knappes Yard braucht. Okay, Dejan Edwards macht den ersten Touchdown über außen, direkt danach fumbled Graham Mertz nach dem Sack tief in der eigenen Hälfte. Die Bulldogs gehen in 4. und 1 nahe der Goal-Line, Dejan Edwards mit seinem zweiten Touchdown. Dann gibt es wieder einen Sack im nächsten Drive und der darauffolgende Punt wird halt durch die Endzone geblockt. Safety 26-7, also von 10-7 auf 26-7 innerhalb weniger Minuten und damit war das Spiel dann durch. Florida ist eh kein richtiges Team für einen Catch-up-Mode. Also Graham Mertz macht sich deutlich besser, als ich das erwartet hatte. Aber normalerweise bauen die halt aufs Laufspiel, bauen die auf Trevor Etienne und Montrell Johnson. Die haben auch ganz gute Zahlen gehabt, aber man konnte halt das nicht mehr richtig in den Gameplan integrieren, dass man wirklich eben über den Lauf kommt. Ja, und Georgias Defense hat dann doch überzeugt. 4 Sacks, das ist, glaube ich, wichtig, weil der Pass-Rush ist ja immer so ein bisschen das kleine Fragezeichen. Und bei Georgia das ein oder andere Big Play im Pass, dazu eben Dejan Edwards, das läuft auch ohne Brock Bowers, relativ geschmiert gerade. Sind gut in Form.
Sind gut in Form. Irgendwie, genau. Und an 1 gerankt jetzt, Christian, also Ohio State, gut in Form. Naja, man hat letzte Woche Penn State geschlagen. Ja, jetzt ging es nach Wisconsin. Am Ende ist es ein 24-10, Mitte drittes 10-10, Mitte viertes 17-10 für Ohio State. 3 Turnover, das wirkt immer noch gequält.
Ja, es wirkt immer noch gequält. Die Offense ist, glaube ich, definitiv noch nicht da, wo sie sein soll. Aber ehrlicherweise, Wisconsin hat mehr gescored, als ich das gedacht hätte. Ja, trotzdem keinerlei Credit an deren OC.
Oh, Christian, das ist aber ein Diss durch die Hintertür.
Ja, ich weiß nicht. Es wirkt halt kontrolliert und es wirkt. Also normalerweise, die Dinge gegen Wisconsin waren ja immer knappe Nummern, aber Ohio State wird vermutlich in der Schedule in letzter Konsequenz nur von Michigan gefordert, weil wir haben at Rutgers versus Michigan State versus Minnesota. Also Penn State war irgendwie so das Spiel, wo wir, glaube ich, viele drauf hingeschaut haben. Ich würde das von mir aus auch sagen, dass ich das getan habe. Da hat Penn State offensiv mit Sicherheit nicht das abgerufen. Oder man kann ja auch argumentieren, Ohio State ist defensiv einfach sehr, sehr gut dieses Jahr. Nur, es ist alles schwer zu bewerten, bis die Michigan spielen. Vorher schwierig.
Jan, kannst du dich mit dem Ohio State-Stil anfreunden?
Ja, die Defense ist schon richtig stark. Ne? Das muss man denen auch mal, also wir hatten jetzt ja ein paar Jahre, jetzt das ist das zweite Jahr unter Jim Knowles, unter dem neuen DC, der von Okie State kam. Im ersten Jahr fand ich das auch schon besser, als es oft gemacht wurde, aber da hat wirklich diese Defense auf ein neues Level gehoben, dass die wirklich mit der Defense Spiele gewinnen können, jetzt zum wiederholten Male. Das ist schon beeindruckend und das ist natürlich auch im richtigen Jahr, dass das jetzt richtig rollt defensiv, weil einfach die Offense so stottert. Und es war einfach der nächste Sieg, der jetzt nicht überspektakulär war, um es mal nett auszudrücken. Der eine Vorteil, ich meine, Mika Ibuka ist immer noch verletzt, der zweite Receiver, aber Travion Henderson, der Running Back, ist zurück und das hat sich sofort bezahlt gemacht. Die Offense war einfach nicht mehr komplett auf Plays von Marvin Harrison angewiesen. Der hat dennoch mal wieder den Unterschied gemacht, aber eben nicht nur. Und ja, das die erste Halbzeit war furchtbar unrhythmisch, hin und her. McCord, der da irgendwie einen Sack bei Fourth Down in Field Goal Range bekommt, dann hat Braylon Allen, der Running Back von den Badgers, gefumbled, war nicht das einzige Mal. Die Badgers haben im Grunde genommen einmal von dem langen Punt Return von Shimre Dike profitiert, aber auch da hat Ohio State's Defense, die haben eigentlich fast alles gehalten. Und das Problem war so ein bisschen für Ohio State, Kyle McCord, der Quarterback, das ist eine wackelige Saison. Das sieht in der Pocket oft unrund aus, wie er sich entscheidet, vor allem wann er sich entscheidet. Was man ihm bisher aber zugute halten konnte, dass er keine Katastrophenplays gemacht hat. Nach dem ersten Spieltag gab es keine einzige Interception mehr. Das hat sich halt in diesem Spiel geändert. In der Red Zone, wo er dann nach einem langen Play-Action-Rollout versucht, noch den Pass irgendwo reinzuzwängen und dann kurz danach ein sehr ungenauer Pass über die Mitte. Da hat Ricardo Holman, der Cornerback von den Badgers, den Ball eigentlich serviert bekommen, ist eh ein Ballhawk, ein super Spieler dieses Jahr, aber das war halt einfach unnötig. Dazwischen hat man den Touchdown von Marvin Harrison gehabt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, diese Crosser. Und die haben wir, das haben wir gegen Penn State am Ende auch gesehen, diese Crosser, die sehr schwer zu verteidigen sind offensichtlich, weil man bei Harrison viel mit der Seitenlinie rechnet. Ja, und letztlich kann man auch sagen, wenn man dieses Spiel zusammenfasst, man guckt, man hat eigentlich fast nur über die Buckeyes-Possession geredet oder könnte darüber reden, weil die Badgers einfach im Angriff, die sind völlig abgewürgt worden. Und letztlich ist es halt so, die Buckeyes führen 10-0 und haben das Spiel mehr oder weniger im Griff, so wie man es halt im Griff haben kann, wenn man mit 10 Punkten führt. Nur mit der zweiten Interception von McCourt entsteht dann ein Field Goal. Und da, ja, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, da kam ich übrigens nachts nach Hause und habe das Spiel angemacht, da habe ich mich gefragt, musst du hier nicht anstelle von Luke Fickell das Risiko gehen? Du hast First and Goal an der 1, du machst zwei Pässe und einen Lauf, die funzen alle nicht und hast dann vierten Versuch, 3 Sekunden auf der Uhr zur Halbzeit an der 1-Yard-Linie. Du bist der klare Außenseiter. Ich hätte einfach gesagt, komm, versuch's doch ein viertes Mal. Sie haben das Field Goal gekickt, das hat sich im Nachhinein insofern als sinnvoll erwiesen, weil sie ja den Ball gleich wiederbekommen haben und direkt mit dem Drive nach der Halbzeit nachgelegt haben. Langer Lauf von Braden Locke, der das ermöglicht hat von dem Quarterback. Problem ist aber, dass sich bei diesem Drive Braylon Allen verletzt hat und das ist natürlich der wichtigste Offensivspieler, Chesme Lucy, der andere Running Back, ist ja schon länger, hat ja schon länger Saison aus nach seiner schlimmen Knie-Beinverletzung, also jetzt glaube ich das ganze Knie durch. Den mussten sie halt mit ihrem dritten Running Back Jackson Aker spielen und das hat halt nicht mehr, das war einfach nicht, ist nicht dieselbe Gefahr. Und dann war es einfach so, Travion Henderson, Marvin Harrison, die haben dann das ganze Ding klar gemacht. Die waren die entscheidenden Spieler des nächsten Drives. Diesmal hat Harrison den Ball dann eben an der Seitenlinie gefangen, wie so oft. Ob das eine Go-Route war, ein Backshoulder oder einfach nur ein ungenauer Pass, müsste man Kyle McCord fragen. Nur es ist halt lange eng geblieben. Das ist das Problem bei solchen Spielen, wenn du halt so sehr auf die Defense setzt, dass du eben dir nicht einen richtigen Vorsprung erarbeiten kannst. Und letztlich ja erst dann entschieden worden, als die Badgers da diesen kurzen Punt gemacht haben und die Bucks halt sehr gute Feldposition hatten. Und dann hat Travion Henderson das Ding halt nach Hause gebracht. Und ja, genau diese explosiven Läufe, die haben halt die letzten Wochen gefehlt. Die haben halt Chip Traynham und Mayan Williams nicht drauf. Und das ist der eine Punkt. Travion Henderson ist halt einfach viel zu oft verletzt. Aber wenn der auf dem Spielfeld steht, dann ist das die Dimension, die brauchen sie auch unbedingt. Wenn wir jetzt schon bis Michigan gucken, die brauchen sie unbedingt in diesem Spiel, dass sie nicht einfach nur davon abhängig sein können, dass Marvin Harrison wieder irgendwie ein paar Zauberplays auspackt. Idealerweise ist Emeka Ibuka bis dahin zurück, davon gehe ich aus. Das heißt, dass sie einfach die drei richtig guten Playmaker dann zusammen haben. Sie werden wahrscheinlich das alles vorher auch ohne ihn überleben. Wobei, Christian, Rutgers 6-2, dein Rutgers. Dein Greg Rutgers Schiano.
Das war niemand Rutgers.
Die Top 25 bekommen diese Woche.
Ja, theoretisch. Top 25.
Nein, ich glaube auch nicht, dass da was schief geht, weil Rutgers hat in der Tat eine sehr gute Defense. Die werden zwar trotzdem Marvin Harrison wohl nicht stoppen können. Aber ja, im Grunde genommen ist der Weg für Ohio State jetzt relativ vorgezeichnet. Die Frage ist halt, passiert Michigan auf dem Weg noch irgendwas? Weil Michigan muss eben noch nach Penn State. Und da ist einfach natürlich jetzt auch viel Unruhe im Programm. Ansonsten haben wir natürlich wieder diesen unglaublichen Showdown.
Da wird zwar nicht in die Kniescheiben gegangen bei Rutgers, aber quasi.
Beim Kneeldown schon.
Ja, also wenn schon, dann richtig.
Ist ein Footballplay. Wir geben keine Footballplays verloren.
Sind 5 Sekunden auf der Uhr? Genau.
Was ein Spinner, wirklich.
Ja, ganz schlimm.
Apropos, Christian, wenn wir schon dabei sind, hast du dir jetzt dieses Face-Mask gefunden, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es aber auch nicht gesucht. Mir hat die Beschreibung vollkommen gereicht. Aber das werden wir gleich, das werden wir jetzt live nachholen.
Okay, gut. Dann such mal und schick mal einen Link, dann schauen wir uns das an. Es geht um das Ende, was war das? New Mexico gegen Nevada, ne?
Wenn ich mich erinnere. Ja.
Wo einer beim Abknien jetzt eine Face Mask kassiert hat. Das ist natürlich großartig.
Auf jeden Fall.
Lieben wir.
Genau, das sind die Strafen. Das sind die Strafen, für die wir uns nachts um 4 im Football reinziehen.
Genau. Ja? Das ist der Punkt, warum wir Football schauen, liebe Freundinnen und Freunde.
Die Offense von Wisconsin war es offensichtlich nicht. Dann Wake Forest gegen Florida State, 41-16 der Endstand, 34-7 der Halbzeitstand. Jan, der Drops war schnell und früh gelutscht, so vom Zwischenstand her.
Ja, der Drops war so früh und schnell gelutscht, dass ich mich auch dagegen entschieden habe, von dem Spiel überhaupt irgendwelche Highlights anzugucken, weil warum? Von daher, ich kann nur sagen, Fleur, das Set scheint sehr dominant gewesen zu sein. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es etwas enger wird, aber die haben ja auch offensichtlich mit der Defense die Pass-Offense von Wake Forest komplett gekillt. Also mit 6 von 16 für 82 Yards bei einer Offense, die sehr gerne passt, ist, ja, da ging nichts.
Da ging so. Nichts.
Gut. Mussten, sind dann sehr viel gelaufen und wurden auch das ein oder andere Mal gesackt, also relativ häufig gesackt offensichtlich, aber ja, kann ich nicht viel Substanzielles zu beitragen.
Die Sack-Statistik, wie viel waren das? Oh ja, oh Gottes Willen. 6-6, aua.
Ja. Scheint ein ungemütlicher Abend gewesen zu sein, wenn man hochrechnet, wie viel Hits es in der Regel dann zu den 6-6 noch drauf gibt.
Ja, so, apropos ungemütlich, Stanford hatte Washington zu Gast. Washington gewinnt am Ende 42-33. Stanford war nie in Führung. Stanford war aber eigentlich bis zum Ende dran, Christian. Und ja, zwei Turnover von Washington. Am Ende bleibt Washington ungeschlagen, das ist ja das, was zählt, aber zumindest mit den letzten zwei Spielen werden sie nur bedingt zufrieden sein, ne?
Ja, es ist zumindest nicht so dominant, wie man das vielleicht will, ne?
Das ist wahr. Das ist wahrscheinlich anders vor.
Stanford ist nie weg gewesen aus dem Spiel und das ist jetzt bei einem Team, wo es 1 und 5 in der Conference ist, vielleicht nicht zwingend das, was man sich als Huskies wünscht. Die Arizona Schools sind immer tricky. Das waren jetzt drei Dinger, die alle mit Arizona eigentlich vier Dinger, die alle in die andere Richtung hätten ausgehen können. Der Punkt ist, die Wahrheit startet jetzt. Die Wahrheit startet at UC versus Utah, at Oregon State versus Washington State. Das ist vielleicht der brutalste Stretch, den mit eine Mannschaft dieses Jahr noch hat. Auch wenn Oregon State jetzt am Wochenende auch nicht stark ausgesehen hat, trotzdem. Das wird richtig schwer. Seite,
wenn sie da durchkommen, dann ja.
Dann sind sie vielleicht sogar die Eins. Wahrscheinlich nicht, wenn Ohio State durchkommt oder Georgia, dann werden die möglicherweise die Eins sein, aber es gibt Argumente, weil die werden etliche Top 25 Teams geschlagen haben und je nachdem, was halt USC, Utah und Oregon State noch bis zum Ende machen.
Ja, ich fand's halt, ich hab's nochmal angeguckt, ich fand's halt nicht überzeugend, wirklich nicht. Also Michael Penix und die Offense kamen erst schwer in Tritt und dann haben sie im Grunde genommen im Second Quarter das Ganze erstmal so ein bisschen klar gezogen mit den zwei schnellen Touchdowns auf die beiden Top-Receiver, auf Romo Dunze und Jalen Pogue. Bei Pogue war das dieser 92-Yarder, Deep Ball war natürlich sehr schön, aber das ist natürlich auch Glück dabei, dass der Corner da stolpert und sich hinlegt. Stanford kam dann nochmal zurück in den zwei
Spielen. Das war so geschemt.
Ja, ich denke auch. Gut aus den Schuhen gefaked. Oder sagen wir mal so, dass die Beine sich da irgendwie miteinander verhakt haben, also die eigenen. Ja, und dann hast du im Grunde genommen so ein bisschen so ein Spiel gehabt. Stanford, wie gesagt, kommt mit zwei Field Goals nochmal ran vor der Halbzeit, 21-13. Zweite Halbzeit beginnt mit dem tiefen Touchdown auf Eric Iomanor, dieser Receiver, den ja auch schon Colorado überhaupt nicht in den Griff bekommen hat. Washington hat auch Riesenprobleme mit dem gehabt. Ein Big Receiver, der zumindest sneaky speedy ist irgendwie, das war, also der hat wieder ein paar wirklich gute Dinger reingezogen. 21-19 und dann hast du so ein bisschen die Dynamik, Washington ist immer auf zwei Scores davongezogen, dass sie immer 9 Punkte vorn waren. Und dann kam Stanford wieder mit einem Touchdown ran, dann waren es wieder 2 Punkte. Und das ging dann genau so einfach hin und her. Letztlich war dann entscheidend wirklich, naja, das Passspiel Michael Penix und dann eben Pogue und Odunze gerade mit diesen ganzen Backshoulders und Contested Catches. Das ist so wahnsinnig schwer zu verteidigen. Respekt an Ashton Daniels, an den Quarterback von Stanford, dass er die immer wieder zurückgebracht hat. Und dann am Ende war es ja wirklich so 33-35. Und dann kriegt Stanford den Ball zurück und hat die Chance, spielt das 4. und 2 tief in der eigenen Hälfte. Sie überlegen sich einen Reverse Pass von einem Receiver, Tiger Buckmeyer, der Name ist allein schon sehr gut. Und der wirft diesen Pass auf einen völlig freien anderen Receiver und der droppt den. Und zwar dieser Klassiker, der steht so frei, muss den Ball annehmen, aber dreht dann den Kopf schon vorher, wie weit kann ich noch laufen? Beim 4. und 2 natürlich dann ziemlich blöd und danach hat Washington den Deckel drauf gemacht, halt mit ein paar Läufen von Dylan Johnson. Das hätte anders ausgehen können, wenn dieses 4. und 2 klappt und am besten noch ein paar Yards mehr bringt. Ich will es nicht wissen, aber wenn und hätte und wäre und ähnliches nützt nichts. Nur Washington Defense, das ist, die hat weiter Fragezeichen. Das ist einfach, das ist kein rundes Ding. Und gefühlt, ihr habt es ja beide auch schon gesagt, gerade Nikola, gefühlt waren die letzten Wochen von Washington nach dem Topspiel gegen Oregon sehr wenig überzeugend. Bei Oregon, da werden wir gleich noch drüber reden, sieht das komplett anders aus. Also ich wäre gespannt, wenn die beiden nochmal aufeinandertreffen würden im Championship-Game, wie sich da vielleicht eine andere Dynamik im Spiel entfaltet oder so.
Wir werden sehen, ob das passiert. Washington aber erstmal ungeschlagen und im Augenblick im Ranking auf Platz 5 hinter Florida State. Aber da müssen wir halt die weiteren Matchups abwarten. Dann hatte Kansas Oklahoma zu Gast. Wir können sagen, Goalposts sind wieder in einen See geflogen, weil Kansas schlägt Oklahoma 38-33. Zum ersten Mal, glaube ich, zumindest auf jeden Fall 18 Spiele sonst vorher verloren gegen die. Bevor sich Oklahoma in die SEC verabschiedet, noch schön den Loss mitgenommen. Ja, Jan, und das wird in Oklahoma so gar nicht schmecken.
Nee, in Oklahoma wird das so gar nicht schmecken. Das war so ein bisschen vielleicht der letzte Battle, müssen wir natürlich immer mit berücksichtigen, weil Chaos, aber das gewinnt Oklahoma ja fast immer. Das war so ein bisschen eine der letzten Hürden für eine ungeschlagene Saison. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen. Tja, Kansas gewinnt das und das war, ich habe es mir am nächsten Tag nochmal komplett angeguckt, das war ein absolutes Fun-Game, da war wirklich alles dabei. 38-33 klingt irgendwie nach einem Shootout, war es aber nicht wirklich, finde ich, sondern das war einfach, da haben alle Mannschaftsteile viel zu beigetragen, es war chaotisch, es ging hin und her, also wirklich, wer sich ein Spiel diese Saison angucken will, vielleicht jetzt nicht so qualitativ hochwertig wie Washington Oregon, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen, um sich in Football zu verlieben oder sich in College-Football zu verlieben, es sei denn, man ist Sooners-Fan, okay. Kansas hat ja auch
die Sooners-Fans, die es jetzt noch gibt, die haben letztes Jahr überlebt. Also da ist alles gut jetzt.
Das stimmt, aber trotzdem hat man wahrscheinlich leichte Hoffnung, wenn man Texas da überraschend schlägt und so weit ungeschlagen durchgeht bis jetzt. Aber dann an Kansas scheitert. Und ich meine, es war halt wirklich, Kansas hat ja wieder mit Jason Bean, mit dem Backup-Quarterback gespielt, anstatt Jalen Daniels, der immer noch verletzt ist oder so. Woche für Woche heißt es, kommt er zurück, kommt dann aber doch immer nicht zurück. Waren aber hervorragend eingestellt von Lance Leipold. Schöne Play-Designs wieder, guter Run-Pass-Mix. Und das ging ja auch richtig, also das ging ja schon fantastisch los eigentlich, das Spiel. Kansas mit einem Drive in Oklahomas Hälfte, 4. und 3 riskieren sie, Ball wird gebattet vom Linebacker, Drive vorbei, aber direkt danach der Pick 6, weil Dylan Gabriel viel zu spät auf die Hitshot wirft und Dodson, der Cornerback, da einfach in die Passlane breakt und Danke sagt. Nächster Drive der Sooners in die Red Zone. Da muss man eh nochmal, sie sind allgemein sehr, sehr viel gelaufen, werden aber dann zweimal bei 3. und 4. Versuch gehalten. Gabriel kommt aus der Pocket nicht raus und der Druck kommt durch. Und Kansas hat es im Grunde genommen dann vor allem über die beiden Running Backs, über Devin Neal und Daniel Highshaw gemacht, mit Power, mit vielen gebrochenen Tackles, ab und zu auch vielleicht leichte Tackling-Probleme bei den Sooners, wobei die nicht so krass waren wie noch vor einigen Jahren. Also Venables hat da schon auch gute Arbeit geleistet. Aber diese Running Backs waren stark. Neal ist derbe underrated, für mich einer der besten und vielseitigsten Runner des Landes. Die Moves, Power, da war viel dabei, auch ein guter Receiver. 14-0 Anfang des zweiten Viertels, aber das hat Oklahoma dann erst aufgeweckt. Dann ging das Spiel eigentlich erst richtig los. Dann haben sie ja 3 Touchdown-Drives in Folge gemacht, beziehungsweise also in Folge im Spiel, aber da gab es ja dann auch diese Gewitterunterbrechung zwischendurch noch. Kansas hat fleißig mitgeholfen mit dem Muffed-Kick-Return zwischen dem 2. und 3. Touchdown. Dadurch hat Oklahoma dann einmal sehr kurzes Feld gehabt und dann steht es halt 21-14 für den Favoriten. Und du denkst, naja gut, jetzt läuft das Spiel vielleicht so ein bisschen mehr in geordneten Bahnen für die. Nicht, dass es deutlich wird, aber dass Oklahoma das Spiel in den Griff kriegt. Nur irgendwie fand ich das alles ein bisschen seltsam oder ein bisschen anders als üblich bei den Sooners. Die sind halt sehr viel gelaufen über Tari Walker und Sorchak, den zweiten Running Back. Ab und zu auch noch über Dylan Gabriel. Aber der hat kaum seine gefürchteten Deep Balls auspacken können. Die haben halt auch ganz designed, ganz viel klein gespielt mit Quick Passes, mit Screens. Das hat in dieser Phase des Spiels funktioniert, habe ich trotzdem nicht ganz verstanden, warum man das beste Element von Gabriel, das, was ihn wirklich auszeichnet, so sehr aus dem Spiel nimmt. Und und dann gab es in der zweiten Halbzeit, das war wirklich hin und her, es gab dann immer so Sequenzen, da dreht sich das Spiel, Kansas kommt mit den 2 Field Goals vor der Halbzeit und nach der Halbzeit auf 20-21 ran, dann spielt Oklahoma irgendwie mit Farouk, mit Jaleel Farouk, ihrem Receiver als klassischen Running Back aufgestellt. Der kriegt einen Handoff, fummelt bei Inside Run. Jason Bean, der Quarterback der Jayhawks, nutzt das Play später mit einem Zone Run aus. Ordentlich Speed, Touchdown. Oklahoma kontert wieder mit viel klein, wieder mit vielen Läufen. Ein längeres Play war so ein Catch and Run, aber auch nicht ein langer Pass. Und dann kommt es ja wirklich zu einem vierten Viertel, das komplett wild ist. Also das war wirklich, da sind ja auch jeden Drive so viel verrückte und knappe Plays, dass man immer denkt, hätte auch andersrum ausgehen können. Beinahe Interceptions, dann der zu frühe Slide von Jason Bean an der Goal Line, also der beim dritten Versuch kann er eigentlich in die Endzone laufen, fängt dann aber einen Slide an, wird dabei aber dann ziemlich rabiat getroffen, kriegt wegen dem Targeting hinten einen neuen First Down, dadurch machen sie doch den Touchdown, sie gehen 5 Punkte in Führung und haben dann die wirklich großartige Idee, es war ja eh wettermäßig, es war halt nass, es war glitschig, es war regnerisch, da haben sie dann irgendwie einen der Upmen beim Kickoff-Return offensichtlich ausgesucht, dem sie den Ball dann sehr hoch zugekickt haben, der hat den Ball gemacht, hat aber nichts genützt, weil sie das Field Goal verkicken, da waren sie auch ein bisschen konservativ. Oklahoma fängt dann auch an, plötzlich konservativ an der Mittellinie mit 5 Punkten Rückstand den Ball zu panten. Und dann war es ja wirklich so, dass Oklahoma mehrfach die Chance hatte, das Spiel zu drehen, weil Jason Bean halt 2 Interceptions wirft. Erst ein Tipball, der war super verteidigt vom Cornerback. Macht Oklahoma dann den Touchdown durch Dylan Gabriel. Wohlgemerkt, beide Teams haben immer wieder Two-Points versucht, weil es ja auch immer Sinn machte in ihren jeweiligen Situationen. Die haben halt alle nicht geklappt. Der nächste Drive von Kansas gibt es die Interception beim Screen von Ethan Downs, von dem Sooners Defensive End, der wirklich diesen Screen hervorragend riecht. Man denkt, okay, jetzt ist es vorbei. Sie sind halt in Führung. Sie werden das jetzt zu Ende spielen. Aber nein, die Jayhawks Defense hält. Oklahoma will einen 4th-and-7 ausspielen an der 35, aber holt sich einen False Start, dadurch ist es dann Punt. Also es war wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Wirklich bei jedem Play hat sich irgendwie die Dynamik verändert, hatte ich den Eindruck. Und dann am Ende war es ja wirklich so, 4th-and-6, letzte Chance. Wiener kriegt sehr viel Zeit, hat eine Top-Pass-Protection, findet Lawrence Arnold über die Mitte, der macht einen Catch-and-Run bis an die 10. Da entscheidet sich Oklahoma meiner Meinung nach vollkommen zurecht. Ich weiß nicht, wie ihr das sieht. Wir machen jetzt nicht bei einem Punkt Vorsprung, lassen wir jetzt nicht die Uhr unterlaufen und ein Gimme-Field-Goal kicken, sondern die lassen halt Devin Neal scoren und haben ja noch die Chance. Sie machen noch den langen Ball, Dylan Gabriel bringt noch den langen Ball an und sie haben noch 2 Shots von der 23. Der zweite ist so eine Art kurze Hail Mary, die ist incomplete. Fantastisches Spiel, hin und her, guckt es euch an. Ist wirklich, ich kann nur Werbung machen, hat riesig Spaß gemacht. Also großes Kompliment an beide Teams. Ich habe bei Oklahoma nicht jede Strategie verstanden, insbesondere einfach Kansas nicht auch vertikal zu attackieren, aber hey, war so und war einfach ein fantastisches Spiel.
Das war absolut einverstanden, weil mit der Entscheidung, da scoren zu lassen, das ist einfach das Play, was dir die höchste Siegwahrscheinlichkeit gibt, plus du hast ja noch eine gewisse Zeit gehabt, also ja, da bin ich schon bei dir.
Und letztendlich, das Ding ist halt nur, es war an einer 9. Ne? Sie haben ihn von einer 9 scoren lassen, nicht von einer 1. Aber, und College-Kicker weißt du auch nicht und Regen, aber irgendwie, dass dann 3 Läufe kommen und du dann den Ball vielleicht an einer 5 hast. Ich glaube, ich hätte auch gesagt, komm.
Zumal der Ball dann in die Mitte kommt. Also bei College ist ja immer so eine Geschichte, weil wenn du den an der Außen-Hash irgendwie an der 3-Yard-Linie hast, und du hast einen richtigen Winkel, wenn du reinkicken willst, aber die hätten den ja in die Mitte gelegt. Also, ja.
Ja, wahrscheinlich. Und letztlich war es ja richtig, auch da hat die Two-Point nicht geklappt, darum hätten sie halt mit einem Touchdown gewonnen, also Oklahoma, und haben ja die Chancen gehabt. Sie haben ja wirklich, sie sind ja quasi an der Red Zone gewesen.
Ja. Ja, es wäre etwas einfacher gewesen als die nicht ganz so erfolgreiche neuseeländischen Erhöhungen vom Samstagabend. Tja.
Davon weiß ich nichts.
Okay, dann also Texas schlägt BYU 35-6. Ich weiß nicht, ob es zu dem Spiel was zu sagen gibt. Gleiche Ergebnis gibt es dann im nächsten Spiel. Da spielten aber 2 Gerankte gegeneinander. Oregon war zu Gast bei Utah und gewinnt 35-6 und das ist schon recht beeindruckend, Christian. Gut, Utah weiterhin nicht mit, und das jetzt auch den Rest der Saison nicht mehr mit Rising, habe ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber trotzdem, 35-6, wenn 8 gegen 13 spielt, das ist schon ein Statement.
Bei den Utes. Und die Utes haben gute Teams auswärts, ohne ja. Cam Rising.
Ja. Ja? Auswärts, genau.
Und die Utes haben gute Teams ohne Cam Rising geschlagen. Hallo UCLA. Hallo UC. Statement-Sieg. Also deutlich sehr gute Leistung auch von Bo Nix, der sich langsam mal wieder so, wird Bo Nix Quarterback Nummer XYZ im nächsten Draft sein. Wer weiß. Aber 24 von 31, sehr effizient, 2 Touchdowns. Das Ding war relativ schnell durch Anfang des zweiten Viertels zumindest gefühlt und selten, dass Utah mal derart große Probleme hat. Aber das zeigt halt auch die Qualität von Oregon. Die Tatsache, dass die beiden Teams auf einem unterschiedlichen Level rekrutieren, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber du musst die PS halt auch auf die Straße bringen. Das haben die Ducks in dem Spiel ganz hervorragend geschafft.
Ja, man kann, glaube ich, wirklich nur, also Statement Win dreimal unterstreichen und noch ein paar Ausrufezeichen hintersetzen. Also das, was Oregon da gerade spielt, ist wirklich sehr beeindruckend. Ich muss Oregon nicht mögen, hier vielleicht bekannt ist, aber ich muss den Hut davor ziehen. Vor allem haben sie gezeigt, finde ich, dass sie das auf unterschiedliche Weise gewinnen können. Utah hat dieses Jahr ja ein bisschen andere Stärken in der Defense als üblich. Nicht unbedingt die Secondary, die ist auch stark, aber wirklich die Front und der Pass Rush. Und was entscheiden sich Dan Lanning und Will Stein? Die machen, laufen nicht so viel wie üblich mit Bucky Irving, sondern die machen halt schnelle Pässe gegen diese Off-Zone-Coverage. Quick, quick, quick. Und das hat Bo Nix wirklich super umgesetzt. Es gab natürlich trotzdem ein paar erfolgreiche Läufe von Irving und James, aber eben nicht ganz so dominant wie gewohnt. Keine echten Big Plays. Was war das? 142 Yards. Rush Yards, absolut okay. Aber war eben nicht der primäre Treiber der Offense. Da waren dann viele Draws und Sprint Draws bei. Das war recht erfolgreich. Dickes Lob übrigens an die Ducks O-Line. Auch bei, gab ja dann auch ein paar längere Dropbacks oder Pässe, wo Nix ein bisschen länger in der Pocket war oder ein bisschen tiefer gegangen ist. Die haben super gehalten, die haben keinen Sack abgegeben, die haben einen Tackle for Loss abgegeben gegen Utahs Front, die bisher alles kurz und klein gehackt hat.
Kurz gesagt, und Nix, es kam nichts durch?
Es kam nichts durch und Nix dagegen hat nicht Nix gefunden, sondern immer mal wieder auch eine Lücke in der Zone gefunden, auch über die Mitte. Und als dann der Running Back Jordan James in Texas Route gelaufen ist, ich liebe dieses Play, ja, ich finde, das sollten viel mehr Running Backs machen. Und ich glaube, das ist wirklich auch, also sowohl gegen Man als auch gegen Zone, einfach ein sehr, sehr gutes Play innerhalb einer sonst existierenden Passroutenkombination. Ja, und die Defense war halt extrem prepared, das hast du gemerkt, gerade auf die neuen Playmaker der Utes. Wir haben ja über Sione Vaki geredet, über den Safety, der jetzt Running Back spielt und die letzten Spiele halt ein Big Play nach dem nächsten gemacht hat, sowohl im Lauf als auch im Pass. Die haben sie komplett kalt gestellt. Und bezeichnet übrigens, aber ein bisschen symbolisch, direkt nach dem Touchdown von Jordan James läuft auch eher eine Texas Route, aber stoppt da irgendwie ab und Oregons Nickelback Tyshawn Johnson kann den Ball abfangen. Ja, und daraus machen die Ducks dann den nächsten Touchdown. Ja, Bo Nix wirklich total kontrolliert, super in Command, selbst bei Druck, also gab nicht oft welchen, aber wenn, dann ist er auch nicht nervös geworden. Das sah früher ja wirklich anders aus, dann ist er gleich raus und hat Backyard-Football gespielt. Das war alles in der Struktur. Die haben Utah nicht ins Laufen kommen lassen. Wirklich super disziplinierte Leistungen der Front der Ducks. Die drei Running Backs, Glover, Jackson und Vaki, haben 26 für 87 gehabt. Also das ist halt nicht viel. Man konnte, oder was Utah nie machen wird, die werden nie ein Backup-Quarterback wie Bryson Barnes, die werden die nie all-out werfen lassen. Das weiß man, da gibt es halt Limitationen, die hat man auch gesehen. Aber sie haben super auch das Inside-Passing auf die Slot-Receiver, auf die schnellen Slot-Receiver und auf die Titans weggenommen. Ja, und also wenn jemand gute Running-Back-Pässe, das was Utah mit Vaki die letzte Woche gemacht hat, wenn jemand das gut umgesetzt hat, dann haben das die Ducks gemacht mit Bucky Irving und Jordan James. Das haben sie besser umgesetzt und dann in der zweiten Halbzeit ganz locker runtergespielt. Das ist wirklich ein Team, beeindruckende Form, Bo Nix. Bin gespannt, wie weit es dann auch geht. Denn das ist, also als Team wirken die relativ komplett. Die haben ein sehr gutes Laufspiel, vielleicht nicht ein ganz so gutes Passspiel, aber auch ein durchaus gefährliches Passspiel. Die haben eine stärkere Defense als einige andere Teams in der Pac-12, über die wir vielleicht gleich noch reden und auch über die wir schon geredet haben. Hashtag Washington. Also Oregon ist verdammt gefährlich gerade. Und so ganz zufällig ist es ja auch nicht, dass die das erste Team mit einer Niederlage sind im Ranking, also im College Football Playoff Ranking an 6 mit 7-1. Das ist ein richtig gutes Team dort.
Also Utah verliert gegen Oregon zu Hause 6-35. Penn State eine Woche nach dem Ohio State, nach der Ohio State Niederlage. Jetzt hatten sie Indiana zu Gast 33-24. Der Sieg für Penn State. Spät, weil da ist noch ein Safety mit drin und also eigentlich stand es bis kurz vor Ende 24-24 irgendwas. Was zu diesem Spiel?
Ja, das war halt wirklich nicht gut. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Indiana ist kein gutes Team. Und Penn State, also...
Indiana ist 0-5 in der Big Ten.
Ja, und also da muss es wirklich noch einen kleinen Kater nach dem Ohio State Loss gegeben haben, der noch nicht abgeklungen ist oder so. Und Indiana war jetzt auch in dem Spiel nicht wirklich gut, aber die haben halt ein paar Big Plays aufgelegt und Abstimmungsprobleme in der Defense von Penn State, die man ja wirklich nicht gewohnt war in den letzten Wochen oder insgesamt in dieser Saison, die haben so ein bisschen offengelegt. Der erste Touchdown, der Quase Carter, 90 Yard, das war irgendwie ein bisschen seltsames Play, wo zwei Receiver nebeneinander, Go-Routes, beide jeweils so als potenzielle Vorblocker, ein bisschen verzögert, als ob das ein Wide-Receiver-Screen ist, aber normalerweise lässt du ja nur einen dann langlaufen. Weiß nicht, was da geplant war oder ob das geplant war, aber sie kriegen ihn nicht getackelt. Und auch die Offense von Penn State, die hatte Probleme, die haben dann von einem Muff-Punt profitiert, aber auch da brauchten sie dann auch einen Fourth Down zum Touchdown und auch der zweite Touchdown von Indiana, da gibt es den Cornerblitz, aber der Safety übernimmt nicht und der Receiver steht halt außen und denkt, ja, bin ich halt frei und zwar so richtig, richtig frei und macht einen 70-Yard-Touchdown. Danach kamen ein paar von diesen Cat-Blitzes durch, aber das haben sie auch andauernd probiert, war offensichtlich ein wichtiger Teil des Gameplans, aber da war halt einfach, das sah halt ein bisschen rostig aus. Penn State ist dann zurückgekommen, aber irgendwie auch gemächlich, ohne tiefe Bälle. Wir hatten das ja die letzten Wochen schon angesprochen. Es waren halt vor allem eben wieder die beiden Running Backs Singleton und Allen, die da hier peu à peu für Yards gesorgt haben. Dann liegen sie in der zweiten Halbzeit, ja, standesgemäß möchte ich sagen, 24-14 Führung. Da muss das Spiel einfach zu Ende spielen. Dann lassen die Hoosiers aber dann wieder zurück ins Spiel. Die haben sogar noch Glück, dass Indiana einen Field Goal verkickt, dann gibt es einen Touchdown, dann gibt es die erste Interception von Drew Aller in der Saison, ein schlechter Pass nach Druck, so ein Lob über die Mitte. 24-24 und dann weißt du ja nicht, dann kannst du halt immer hier oder da einen Bounce geben, der das Ganze dann verändert irgendwie. Und dann endlich, finally, unter 2 Minuten vor Schluss, Drew Aller kann tiefe Bälle probieren. Und das hat auch gleich geklappt. Das ist einfach ein langer, lange Go-Route auf Lambert Smith, der dann den Touchdown macht. Ja, so klar, den Safety obendrauf, aber das war nicht überzeugend. Und das sollte sich Penn State schnell abgewöhnen, wenn sie noch eine Chance auf die Division haben wollen. Aber sie haben ja noch Michigan vor der Nase. Also da ist ja noch nicht alles weg.
Was sagt eigentlich unser Multiway-Tai? Hast du dich da mal wieder eingelesen?
Ja, aktuell nee. Leider nicht. Also ich weiß nicht, ob Penn State immer noch vorne ist. Könnte sein.
Okay, das also zu diesem Big Ten-Duell. Dann Arizona gegen Oregon State, die 11. Arizona gewinnt 27-24. Ich habe schon von ein paar Wochen gesagt, wir reden, Christian, dieses Jahr sehr oft sehr positiv über die Schulen aus Arizona und mal wieder. Also wenn man sich die Bilanz von Arizona anschaut, die haben mit 7 gegen Mississippi State verloren, mit 7 gegen Washington, mit 2 gegen USC und haben Washington State aus dem Stadion geprügelt und jetzt Oregon State geschlagen.
Und vor allem ganz kurz, Mississippi State und USC waren beides Overtime-Losses. Das heißt, sie haben nur ein Spiel in regulärer Spielzeit verloren. Das mit 7 gegen Washington ist ja noch nicht so schlimm.
Das hat andere Stimme erwischt dieses Jahr, ja.
Das glaube ich, jetzt schon einer der besten Coaching-Jobs der ganzen College-Football, ohne Zweifel.
Mit anderen Worten, das ist Fisch und Fleisch, ja?
Ich kann mir auch keinen besseren Bundesstaat als Arizona für Fisch vorstellen, wenn
ich uns ehrlich bin. Nee, ich auch nicht. Wir haben es ja, ich will sagen, wir haben es angekündigt, aber wir haben gesagt, dass das eine schwierige Nummer wird für die Beavers. Und interessant ist, dass jetzt wirklich mit einem Freshman, der Freshman Quarterback jetzt übernommen hat. nur 5 Fitter und 3 Touchdowns, ein Pick. Das ist ein bisschen, dass das ja aus der Not geboren war und nicht zwingend geplant war. Ich weiß nicht, wie sehr wir über Oregon State's Quarterback-Play reden müssen. War mit Sicherheit auch nicht alles andere als optimal, wenn du ein bisschen borderline über 50% Completion Percentage bist. Und es ist halt.
Mal Dabo Sweeney als Hörer aus an und mach mal nach.
That's my quarterback. Beziehungsweise er ist es ja nicht mehr, aber. Ja, irgendwie schade für Oregon State. Den hätte ich so eine absolut bombastisches Jahr nochmal gegönnt. Je nachdem, wie es dann weitergehen wird. Vermutlich werden sie nicht in die ACC aufgenommen werden. Ich schätze, am Ende wird nur Independence oder Mountain West bleiben.
Kein ewig junger Klassiker, Oregon State gegen SMU. Es bricht uns das Herz.
Dir bricht es das Herz, bitte.
Ja, deins bitte irgendwo auch.
SMU ist Nikolas neues Lieblingsteam.
SMU war schon immer Nikolas Lieblingsteam.
Methodisten? Na gut.
Tja.
SMU war Redneck. Noch irgendwo, Reinebold war, oder nicht?
Hm?
War nicht.
Weiß ich nicht. Das musst du wissen. Das musst du wissen. Ansonsten dachte ich, dass Appalachian State da dein Lieblingscollege ist, wenn es nach Headcoaches geht. Schöne Grüße nach Marburg. Ja, interessant, dass Arizona das eigentlich in der Lage war, über weite Strecken das dann ein Stück weit wegzuspielen ab dem dritten Viertel. Oregon State kommt da nochmal ran, aber es ist, wie gesagt, den Beavers, ich hätte es ihnen wirklich gegönnt, aber was Arizona dieses Jahr auch mit sehr limitierten Mitteln macht, da muss man schon den Hut vorziehen.
Ich hätte es den Beavers auch gegönnt, aber hell, niemand will gerade gegen Arizona spielen, glaube ich. Also wirklich niemand. Was haben die da für einen geilen Gamer gefunden mit Noah Fifita? Ich meine, der ist klein, der ist recht schmächtig, der ist jetzt nicht der krasseste Runner der Welt, der macht super viel aus der Pocket oder mit Rollouts, aber und wirklich eindeutig Pass First und Pass Second. Also super beeindruckend.
Läuft. Halt,
ja, läuft. Also läuft nicht so viel, aber das funktioniert halt. Wir haben super viel RPOs gespielt mit Slants, also gerade die RPO-Slants hat Oregon State überhaupt nicht verteidigen können. Viel Kurzballspiel, sehr kontrolliert. Dann haben sie mit Jonah Coleman diesen quadratischen Runner, der irgendwie 5'9", 225 ist oder so, also auch wirklich genauso läuft. Und dann kam der eigentliche Starter Michael Wiley, der kam nach der Verletzungspause zurück, wurde jetzt vor allem als Receiver eingesetzt, aber das, wie man dann an den Statistiken nachher sieht, recht erfolgreich. Der Lauf von Arizona hat okay funktioniert, aber gar nicht so gut wie üblich, sondern das Spiel hat wirklich das Pass-Game gewonnen. Tita Roy McMillan und Jacob Cowing vor allem underneath, das war halt wirklich, wie gesagt, alles sehr kontrolliert, wenig tiefe Shots, es gab einen, glaube ich, eine Deep Over aus der eigenen Endzone, sonst eher nicht. Ja, und bei Oregon State, du hast es angesprochen, Christian, ich hab nicht ganz verstanden, du hast halt diese krasse Stärke mit dieser rechten O-Line-Seite und Damien Martinez, dem Running Back, und setzt es im Grunde genommen recht wenig ein. Im ersten Drive sind sie noch recht lauflastig gewesen und danach legen sie das Spiel mehr in die Hände von Uiagalelei. Da waren halt insgesamt auch viele Incompletions dabei. Er hat auch ein paar gute Plays über die Mitte gemacht, aber dennoch. Und dann, sorry, aber diese Nummer war einer der größten What-the-fuck-Momente des Wochenendes. Noah Fifita macht einen Fehler, Interception über die Mitte, da übersieht irgendwie den Linebacker, glaube ich, direkt vor der Halbzeit, und den hat Oregon State wirklich auf oberspektakuläre Weise nicht ausgenutzt. Sie haben einen Field-Goal-Versuch bei auslaufender Uhr von der 16. Und Jonathan Smith, der Head Coach, called einen Field Goal Fake auf den Kicker von der 16. What the fuck? Ich meine, der macht da ein paar Yards, ja. Aber hell, soll er in die Endzone kommen oder was? Und alles andere wäre ja irrelevant gewesen. So hast du ein 10, bleibst bei 10-10, anstatt dass du 13-10 in Führung gehst. Gut, man kann jetzt die Punkte nicht einfach aufaddieren, aber das sind halt die 3 Punkte, die am Ende fehlen, wenn man so will. Ja, klar, das Spiel läuft natürlich auch anders. Aber wie kann man auf die Idee kommen, von der 16-Yard-Linie bei einem Play übrig vor der Halbzeit einen Field-Goal-Fake zu machen auf den Kicker, der den reinlaufen soll?
Ich kann dir in der langen Geschichte der komischen Plays, die ich gesehen habe, ein Punt-Fake von der 38 bei 4. und Goal bieten.
Mit Hail Mary dann, oder was?
Nee, er ist gelaufen.
Okay. Ja, das ist, genau, aber was war da die Idee hinter? Ich meine, da muss ihm doch irgendwer sagen, hey, warte mal, es ist das letzte Play. Du, ne, sonst
also war das aktiv gecallt oder hat da irgendwer irgendwie
nee, das war sehr,
dann ist es der automatic adjust oder so.
Ja, aber selbst, also sorry, aber es ist das letzte Play vor der Halbzeit. Da geht, es gibt kein weiteres. Du kannst, selbst wenn du das First Down machst, nützt es dir nichts.
Ja, aber sag das dem Panther und dem Kicker.
Ja, offensichtlich. Ja, und Oregon State geht ja noch in Führung in der zweiten Halbzeit trotzdem. War ein schöner Drive. Reverse von Silas Bolden, auch ein krasser Spieler. Mini-Playmaker, wirklich mini, aber super tough. Aber sie haben halt wirklich diese ganze Zeit die Slants und Crosser nicht verteidigen können. Und dann ist es nachher Pass in die Flat auf Michael Wiley, auf den Running Back, der bricht einen Tackle und läuft rein. Ja, und dann kriegt Arizona den Ball ja nochmal. Und das ist das einzige Mal im Play, dass der Run wirklich funktioniert hat. Aber da, wann er funktionieren muss, ist halt beim 4-Minute-Drive oder hier sogar 5-Minute-Offense, die sie dann auch noch krönen mit dem Touchdown. Oregon State kam nochmal ran, aber da war es dann zu spät. Das ist schon beeindruckend. Also Arizona 5-3 und diese drei Niederlagen, wir haben es ja gerade genannt, sind halt knapp und zwei davon sind eigentlich sogar wirklich unglücklich gewesen. Stellt euch mal vor, die ständen 7-1. Das wäre, also ich meine, das ist jetzt schon.
Und das wäre gar nicht unverdient. Also.
Nee, also das Ding gegen Mississippi State und das gegen USC, die hätten sie wirklich gewinnen können. Gegen Washington war eher, also das ist eher vielleicht ein bisschen zu knapp ausgegangen, aber die anderen beiden, das waren halt zwei.
Ja gut, aber ich glaube nicht, dass dies ja sowieso der Anspruch war, von Arizona Washington zu schlagen.
Nein, auf gar keinen Fall. Und ich meine, sie brauchen jetzt noch einen Sieg. Sie entweder im Duel in the Desert, also in der Rivalry gegen Arizona State oder Colorado. Wir wissen nicht, was mit Utah ist. Eher unwahrscheinlich natürlich, aber keins der nächsten vier Teams, UCLA, Colorado, Utah und Arizona State, sollte irgendwie aus irgendeinem Grund Arizona als Laufkundschaft erwarten. Krasses Team. Also sicherlich nicht das größte Talent, ist ja schon gesagt, aber Respekt.
Ole Miss schlägt Vanderbilt 33-7, Notre Dame verprügelt Pittsburgh 58-7, Georgia Tech gegen North Carolina und North Carolina legt direkt nach der Niederlage gegen Virginia Christian das nächste Ei und verliert 42-46 in einem mehr als spektakulären Shootout mit 1200 Yards an kombinierter Offense.
Ja.
1212, um ganz genau zu sein.
North Carolina wird immer mehr zum Bayer Leverkusen des College Footballs. Das ist echt unglaublich.
Ich weiß nicht, für wen das jetzt weniger schmeichelhaft ist.
Ja. Da müsste man mal Herrn Alonso fragen. Ich meine, 46 musst du gegen Georgia Tech erstmal zulassen. Ich meine, die sind immerhin stabil. Die sind nicht mehr das katastrophale Team wie in den letzten zwei Jahren. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass die ersten beiden Niederlagen aus den ersten drei Spielen gegen Louisville und Ole Miss ein bisschen besser aussehen mit der Schedule oder mit dem, was die beiden Teams danach gemacht haben. Bowling Green und Boston College sind halt schwer zu entschuldigen, ja. Also, was ist das auch bitte für ein absolut weirdes Schedule von Georgia Tech? Ja, du hast Siege gegen South Carolina State, Wake Forest, aber dann Miami und UNC, verlierst aber gleichzeitig gegen Bowling Green und Boston College. Es ist
schwierig zu verkaufen, ja.
Ja, keine Ahnung. Also, hallo, wir sind Georgia Tech, wir wissen nicht, was wir sind, aber wir können jedem Großen ans Bein pissen. Übernächste Woche geht's gegen Clemson. Und gut, für Georgia sollte das nicht reichen. Am allerletzten Spieltag im Clean Old Fashioned Hate. Wie dieses Rivalry Game. Ich weiß gar nicht, ob es noch so heißen darf, aber so hieß es auf jeden Fall mal.
Ich glaube schon. Ich glaube, das haben wir noch nicht geändert.
Ich meine auch.
Es steht ja clean drin. Also von daher.
Ja, den Hass, den man mit Bertie Vogts ins Wohnzimmer mitnehmen soll, den nehmen beide Teams dann meistens ins Stadion.
Kann George Pickens nochmal sich mit, war das Swilling, mit dem Georgia Tech Cornerback eine kleine Prügelei liefern und dafür in der ersten Halbzeit des SEC Championship Games ausfallen. Solche Nummern liebt man einfach bei Rivalitäten. Es war völlig sinnlos, aber es hat Spaß gemacht zuzuschauen.
Ja. Coach Martin hätte dann so lange den Push-Ups machen lassen, bis die Arme abgefallen wären.
Ich glaube, da hätte auch die zweite Halbzeit im SEC Championship Game nicht gespielt.
Und hätte durchgehend Push-Ups gemacht in der Kabine.
Es ist absolut bizarr. Ich meine, dass North Carolina's Offense gut ist, wissen wir, aber es ist doch echt sensationell, dass die jetzt da schon wieder einen Stinker hingelegt haben und schon wieder zwei Conference-Losses haben.
Man kann sich auch nicht entscheiden, wo die Defense schlechter war. Ich meine, 9,6 Yards pro Pass abgegeben und 7,3 Yards pro Lauf. Ja, schwierig.
Coach, was sollen wir callen? Call die Goal-Line jedes Play, es ist egal. Sechs Mann Front, fünf Cornerbacks dahinter, wir verzichten auf die Linebacker, weil es bringt eh nichts. Keine Ahnung. Das, was eine bizarre Nummer. Also irgendwie auch bitter für North Carolina, weil das ja hätte wirklich das Jahr sein können, wo sie in der ACC ungeschlagen durchgehen. Nope. Aber jetzt schon wieder einen Stinker hingelegt. Jedes Jahr dasselbe.
Ja, vor allem mal ganz im Ernst. Du bist klarer Favorit. Habt ihr, ich muss mal gucken, irgendwo sind doch 12. Also ich hätte bei 12 wäre ich jetzt eher dabei gewesen, trotz der Niederlage letztes Wochenende. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, UNC gewinnt mehr als 12. Und dann führst du 14-0 nach dem ersten Viertel und führst 21-7 Mitte des zweiten. Spätestens da musst du doch einfach denken, okay, wir sind der Favorit, wir sind das talentreichere Team, wir spielen das jetzt runter. Aber das ist nie passiert. Also Respekt an Georgia Tech, die haben das wirklich gut gespielt mit Haynes King, mit ihrem Quarterback und insbesondere mit diesen zwei kleinen, super shifty Receivern, Eric Singleton und Malik Rutherford. Gerade Singleton ist Freshman, das sah wirklich krass aus, was der da für Moves im offenen Feld ausgepackt hat. Nur die Defense scheint wieder die Probleme zu haben, die am Anfang der Saison nicht so zutage traten, die Defense der Tar Heels. Jetzt sind sie wieder da und ja, dann gehst du im dritten Viertel, ich glaube, das war nach der, ich weiß nicht, was nach dem Pick oder nach dem Fumble, wo May seinen Touchdown-Run macht und dann bist du wieder zwei Scores vorne und nimmst das ins vierte Viertel mit und hast auch da nochmal, gehst da auch nochmal mit einem Touchdown-Pass 10 Punkte in Führung. Wie kannst du das nicht zu Ende spielen? Also die letzten beiden Touchdown-Drives der Jackets waren ja wirklich auch ein bisschen absurd. Erst kommt ein 70-Yard-Lauf durch die Mitte einfach, der geht durch die Mitte, der Linebacker verschätzt sich und der läuft einfach ohne Berührung 70 Yards durch die Mitte in die Endzone. Dann kriegen sie den Ball zurück und Haynes King, der Quarterback, macht einen Zone-Read-Run durch die Mitte, der so ein bisschen, ich glaube, also der war so im allerletzten Moment, hat er dem Running Back den Ball doch weggenommen und auch da, der kann da irgendwie, obwohl er jetzt nicht unbedingt der größte Dual-Threat der Welt ist, irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, wie viele Yards waren, aber gefühlt waren es mindestens 30 und kann dann kurz danach einen Touchdown-Pass machen, wo der auch irgendwie ewig wartet, Rollout und irgendwie in der Ecke der Endzone dann noch seinen Tight End findet. Also, ja, das war schon, man sollte jetzt nicht mit Arbeitsverweigerung anfangen, aber das war schon nicht besonders gut von der Defense der Tar Heels. Und dann war natürlich am Ende auch noch bitter, ich weiß nicht, ob ihr das Play gesehen habt, als North Carolina hat ja dann noch die Chance, war ja auch noch zumindest genügend Zeit ranzukommen, war ja, Touchdown war bei was, 5 Minuten vor Schluss oder so. Der macht den langen Pass, Drake May, auf Tess Walker, der sieht irgendwie nicht, dass ein anderer Defender von der Backside ankommt. Er dreht sich um und kriegt so einen krassen Hit in den Körper rein, dass er den Ball fummelt und danach auch ins Krankenhaus muss. Es ist immer noch nicht so ganz klar, was es ist. Also ich hoffe wirklich nichts Schlimmes, nicht irgendwie, dass irgendwelche inneren Organe oder Rippen, aber das sah halt wirklich, also war halt unglücklich, aber sah natürlich oberkrass aus und naja, dann kannst Georgia Tech nach Hause laufen danach. Boah, diese beiden Losses gegen Virginia und gegen Georgia Tech, hätte man darauf mal gewettet, aber nachdem UNC ja wirklich gut aussah, also ich finde, die sahen wirklich gut aus die Saison, das auch die Defense sah besser aus mit ein, zwei Ausnahmen, aber das jetzt waren schon ein bisschen zweimal Offenbarungseid irgendwie.
Also North Carolina mit der zweiten Niederlage. Louisville hat weiterhin nur eine, schlägt Duke 23-0. Colorado State schlägt Air Force 30-13. Tennessee gewinnt bei Kentucky 33-27. Tulane bei Rice 30-28. UCLA hat Colorado zu Gast. Das eine ist der Sieg. Das andere ist, scheinbar wurde dann Colorado während des Spiels in der Kabine ausgeraubt, wo ich mich auch frage, wie kann das denn passieren? Das geht überall wobei, Security.
Kurze Korrektur, Air Force hat das Spiel gewonnen gegen Colorado State.
Air Force gewinnt gegen Colorado State 30-13, genau.
Also so die rum. Bleiben ungeschlagen.
Ja.
Ja, das ist bizarr. Also dass das auch noch im Rose Bowl dann passiert. Also hallo Sergio, ist das nicht irgendwann mal Werder Bremen passiert vor 15 Jahren der Bundesliga?
Boah. Kann sein, weiß ich nicht mehr.
Aber das ist ewig her. Also.
Dass irgendwer irgendwie in die Kabine kommt, ohne dass, also der da nicht berechtigt ist, sehr seltsam.
Sind wir sicher, dass wir niemanden aus Ein Arbor in dem Stadion gesehen haben?
Jetzt schießt er mir in alles zu.
Ja, der ist aber die geborenen Sündenböcke. Signale zu stehlen, keine Uhren.
Das war sarkastisch. Ich möchte nicht, dass jemand hier denkt, dass ich das ernst meine. Das war Sarkasmus. Das Protokoll.
UCLA mit 7-6 übrigens.
Ja.
Colorado. Und
da hat sich ja auch Dion danach hingesetzt und ein bisschen drüber erzählt. Lass mal so. Über die Pass-Protection-Probleme und die O-Line-Probleme, die die Buffaloes haben. Da ist der Hype ein bisschen weg. Kann man vielleicht mal so sagen. Ja.
Aber ja, also Colorado jetzt 4-4 und dann California gegen USC. Am Ende 49-50, weil der California für 2 geht, Christian, und sich im Grunde genommen ärgern kann, weil das ist ein Spiel, da haben sie 28-17 und 43-29 geführt. Und wie gesagt, sie verlieren 49-50, weil sie am Ende für 2 gehen. Auf der anderen Seite 4 Turnover gegen ein Team wie USC sind dann vielleicht ein bisschen zu viel. Aber meine, wenn du 4 Turnover begehst und trotzdem 49 Punkte machst, also ja, ich weiß halt nicht, was man aus so einem Spiel mitnimmt.
Ja, aber wenn du Anfang des vierten Viertels 43-29 führst, dann solltest du das schon heimbringen, trotz der USC-Offense. Dann muss halt die eigene Offense halt nochmal einen Touchdown. Ich verstehe, dass sie am Ende für 2 gegangen sind. Das ist total nachvollziehbar. Massiver Außenseiter in dem Spiel gewesen. 10 Punkte ist USC der Favorit gewesen. Dass die Defense von USC stinkt, war klar. Die Cal-Offense ist nicht so schlecht wie das letzte Jahr. Die hat sich ein bisschen erholt gehabt. Auch wenn die reine Win-Loss Rekord was anderes aussagt, aber
3-5
die haben
und
gegen
1-4 in der Pac-12, ja. 3-5 gesamt und 1-4 in der Pac-12?
Ja. Wobei, wie gesagt, Washington State, Stanford, UCLA, das ist jetzt, glaube ich, eher der Teil der Schedule, der machbar sein sollte. Sie haben gegen Washington, Oregon State, Utah und USC halt verloren. Gegen ASU haben sie gewonnen. Also, Oregon nächste Woche wird man abschreiben müssen, wenn nichts komplett schief läuft. Aber die anderen drei sind dann schon noch möglich, wenn Programm wie Cal das einfach nicht besonders gut ist. Ich komme nicht drüber weg. Wir wissen ja auch gar nicht, ob es diesen Podcast nächstes Jahr noch geben wird. So, das ist also es wird einfach super komisch sein, dann irgendwie den ewig jungen Klassiker gegen SMU und Georgia Tech und Louisville und hast du nicht gesehen. Es ist sorry, dass ich jetzt abdrifte. Auch denen hätte ich nochmal ein gutes Jahr in der Pac-12 gegönnt. Es war klar, dass es offensiv ein bisschen besser wird. USC am Ende mit mehr Glück als Verstand. Und also die Frage ist halt wirklich, wenn du halt gegen so Truppen was kassierst, und wir werden nachher noch über ein Big-Ten-Team reden, was leider sehr, sehr dazu genötigt worden ist, seinen Offensive Coordinator nicht über das Jahr hinaus zu behalten. So, was passiert halt bei USC? Also das kann es noch nicht sein. Die haben sich eine Masse an einige Transfers geholt und ehrlicherweise wirklich, wirklich verbessert hat sich nichts. Also vielleicht sollte man wirklich mal bei Jeff Fischer fragen und sagen, Jeff, wir wollen dich als HC, aber willst du nicht zumindest nochmal eine Defense auf den Platz stellen? So.
Also meinst du, es ist besser 9-8 als 50-49 gewinnen, ja?
Nein, das nein, nicht, nein, aber es ist also das ist halt ein absolutes Armutszeugnis für USC. Für so ein Programm, was auf dem Level rekrutiert, was für Transfers total attraktiv ist.
Ja, aber willst du wirklich Caleb Williams bei Jeff Fischer sehen?
Ich habe gesagt, ich will Jeff Fischer als DC, ich will nicht als Head Coach. Als DC,
okay.
Ja.
Nur DC.
Nur ja. DC. Also Leute, ich bin jetzt kein Sadist. Also
nicht?
Mal bei Axel nachfragen, vielleicht hat er noch ein paar gute Takes zu Jeff Fischer.
Auch für USC, was für eine bizarre Saison. Und ich meine, es ist ja noch längst nicht vorbei. Die haben ja immer noch Chancen in der Pac-12. Nee, jetzt
kommt Washington. Das wird,
aber jetzt versus Washington, Oregon versus UCLA. Viel Spaß.
Ja, also wirklich abstrus. Gerade in der ersten Halbzeit hat man ja Jaden Ott, den Running Back von Cal, der ist aber wirklich gut, hat auch ordentlich Speed drauf, den hat man ja überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und dass man sich überhaupt in so ein Spiel dann zurückkämpfen muss gegen eine Offense, die jetzt auch vorher keine Bäume ausgerissen hat, also das war jetzt wahrscheinlich der noch tiefere Tiefpunkt der USC-Defense, nachdem wir zwischendurch ja ein, zwei Spieler hatten, wo man dachte, naja, gut, okay, das war jetzt nicht gut, aber das war zumindest nicht total schlecht. Aber das hier ist natürlich wirklich ein krasses Armutszeugnis, dass du im Grunde genommen dann nur, weil du den Two-Point, da hat der Mendoza, der Quarterback, dann niemanden gefunden und hat den Ball dann irgendwie noch versucht, irgendwo da anzubringen. Das war dann zum Scheitern verurteilt. Aber dass du davon quasi abhängst, dass du gegen Cal einen krassen Shootout gewinnst, weil du eben dieses Play verteidigst und du eigentlich die ganze Zeit im Catch-up-Mode bist oder fast das ganze Spiel. Und Caleb Williams, ja, der hat ein paar super Pässe angebracht, aber das war auch wieder alles sehr unrhythmisch. Also das mache ich nicht an ihm fest, weil mir gefällt diese Offense auch nicht so. Die hat tolle Playmaker und also Taj Washington, der Receiver, hat ein super Spiel gemacht. Marshawn Lloyd wieder mit einem Big Play im Laufspiel. Aber es ist halt wirklich, gerade für ein Lincoln-Riley-Team, und der hat so viel coole Play-Designs gehabt, es wirkt so ein bisschen so, Caleb, mach mal. Und Caleb macht dann meistens auch und hat ja auch, wie gesagt, ein paar tolle Dinger drin, aber er hat eben auch, es gab ja auch eine ganze, es ist sehr komisch gewesen, dass ein 50 zu 49 auch nebenbei doch den ein oder anderen Punt mehr hatte. Also in der ersten Halbzeit hat USC dreimal hintereinander gepuntet am Ende. Und auch in der zweiten Halbzeit, das haben die, wie viel, 7 Punts oder so? Wenn du 50 Punkte machst, das war halt sehr schnell, es ging halt immer auf und ab und es gab viele Big Plays, aber es gab auch viel Leerlauf dazwischen oder erstaunlich viel dafür, dass du 50 Punkte am Ende auf dem Board hast. Ja, du gewinnst so ein Spiel, aber im Grunde musst du danach ein paar Strafrunden laufen oder so.
Okay, also California 49 zu 50. Dann in Other News, damit wir das auch mal aufräumen, Clemson verliert bei North Carolina State. Und jetzt, Christian, darfst du noch mal was erzählen zu Tyler aus Spartanburg, der dann beim Headcoach anruft, der seine eigene Radioshow hat und sagt irgendwie, ja, dieses Jahr, das ist ja wohl nix. Und also sagen wir es mal so, mir würde jetzt ein Mensch in Deutschland einfallen, der genauso unsouverän mit Kritik umgehen kann wie Dabo Swinney.
Ich auch. Wir haben denselben Namen im Kopf. Ist gut. Das Lustige an der Kritik ist ja, also unter anderem Teil der Kritik war ja, dass Swinney seine Familie und Freunde heirat, so oder Freunde und frühere Spieler. Das Lustige ist, er hat jetzt dieses Jahr das erste Mal eine OC von außerhalb geholt. Ja, keine Ahnung. Zum einen weiß ich selber nicht, ob ich so ein großer Fan davon bin, auch wenn ich Teile aus Spartanburg bin, da halt diese Kritik zu üben. Auf der anderen Seite, Leute, ist das unsouverän.
Wenn er sich da hinsetzt, dann muss er mit sowas leben.
Also, ja. Ja.
Das und ja, sie verpassen halt zum dritten Jahr in Folge die Playoffs. Ne? Das ist auch Teil der Geschichte. Und die, natürlich sind die Fans vielleicht ein bisschen verwöhnt worden zwischendurch in einem Programm, dessen Geschichte jetzt lange nicht so erfolgreich war, aber ja. Ist jetzt nicht so, dass Dabo Swinney verbal sonst runterschraubt. Also.
Ja, und wenn halt auch dann die Fans als Teil des Problems, ja, natürlich verändert sich die Erwartungshaltung, wenn du über Jahre in den Top 5 rekrutierst, wenn du 2 nationale Meisterschaften hast, etc. pp. Aber wenn du halt einen Coach, also, ihr kennt diesen schönen Satz, wenn du nicht mit der Zeit gehst, musst du mit der Zeit gehen. Natürlich können wir alle moralisch das Transferportal scheiße finden oder sonst irgendwie, aber oder auch die Geschichte so nach dem Motto, so du nimmst halt keine anderen, du machst keine anderen Official Visits, wenn du dich halt committed hast und so Geschichten. Ja. Zugegebenermaßen, das war mehr eine Brent Venables Policy. Inwiefern die jetzt noch da ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das sind so. Ich habe nichts gegen Oldschool, aber Oldschool gewinnt halt nicht immer. Das ist halt das Problem. Und ganz ehrlich, ich meine, man kann ja nochmal über dieses Konzept reden. Ich meine, stellt euch mal vor, ja, Thomas Tuchel hätte eine wöchentliche Radioshow, wo einfach Leute anrufen können. fantastisch. Richtig gut, ja.
Da muss man schon differenzieren, Deutschland hat absolut keine Sportradiokultur.
Das war, ja. Trotz Sportradio 360. Aber, naja. Es ist genau, also in der Form, das ist halt ganz anders verankert. Also auch dieses Paul Finnbaum, es ist die Gedöns, was da ist. Ich weiß nicht, ich will halt eigentlich nicht zusätzlich draufhauen, wo ich schon 100 Mal draufgehauen habe, aber also kannst du dir es halt leisten, so furchtbar unsouverän sein. Und ja, er hat als niedrigst bezahlter Headcoach gestartet und ganz ehrlich, wenn du in dem Bereich coachst und dann, wir wissen, das ist ein 24-7-Job, ich habe gar keine Probleme, was die bekommen, weil am Ende, um mal ganz liberatär zu sagen, der Markt bestimmt da die Preise.
Ja, aber Christian.
Ja, das ist ganz, ganz, ich finde den Satz auch ganz furchtbar.
Kriegst aber gleich dann irgendwie Parteiprogramm von einer anderen Partei zugeschickt.
Geh mir die Hände waschen und den Mund auswaschen. Aber als ich das gesehen habe, ich musste halt wirklich lachen, weil so, wo ich mir denke, irgendwann musst du als Mensch vielleicht auch ein bisschen eine Evolution erfahren. Das ist er halt gar nicht. Und
vor allem, das hat Ding er ist am halt, nächsten Tag in der Pressekonferenz nochmal nachgelegt, ne?
Das ist halt das Ding. Das ist halt einfach dann, sich dann selber ein bisschen in die Opferrolle nehmen und die sind ja alle böse und die Fans sind ja schuld.
An Old Testament answer to an Old Testament question.
Das ist halt BS. Also,
richtig.
Wir sehen ja jetzt, was bei den Patriots passiert, ab dem Zeitpunkt, ab dem Tom Brady weg ist.
Ja, Vorsicht, da bin ich auch. Das sollten wir in einem anderen Podcast besprechen.
Ja, können wir. Aber der Punkt ist halt auch, dass ein Quarterback halt immer noch eine entscheidende Wirkung hat. Im College vielleicht nicht ganz so stark wie in der quarterback-zentrischen NFL. Aber auch da muss man natürlich sagen, dass Deshaun Watson unabhängig von der ganzen Baggage, die dann nachher in der NFL kam, und an Lawrence absolut herausragende Spielmacher waren. Sweeney hat in den letzten Jahren da wirklich niemanden entwickelt. Aber das Schlimme ist halt die Unsouveränität. Er könnte halt sagen, ja, die Kritik ist berechtigt, wir müssen besser werden. So nach dem Motto, so be it.
Nein, aber das einzige Argument ist, wenn wir weniger fummeln, sind wir 8-0.
Ja, das ist halt auch BS. Also es ist halt
wirklich schlimm. Ich muss jetzt trotzdem mal kurz für ihn Partei ergreifen, auch wenn ich das ungern tue und noch nie getan habe. Aber ich glaube, man sollte so retrospektive Geschichten nicht zu groß werden lassen, dass jetzt alles nur an Lawrence und Deshaun Watson lag, weil er hat natürlich, also die Verdienste von Dabo Swinney für das Programm, er hat als Wide Receiver Coach, ist er befördert worden, damals eine super kleine Nummer gewesen, da hat er ja schon recht mit und er hat das Programm groß gemacht, er hat ja auch schon mit Taj Boyd wirklich sehr, sehr gute Leistungen, das Team hat sehr gute Leistungen gezeigt und es war ja auch nicht ein Team, was jetzt einfach so ein Blue Blood ist, wo du einfach locker rekrutieren kannst, das hat er schon alles zusammen mit Venables insbesondere aufgebaut. Das möchte ich ihm gar nicht nehmen. Und ich glaube, wie gesagt, nee, ich glaube nur, ich würde jetzt nicht so dieses, klar, man gewinnt in der Regel, wenn man gute Spieler hat, nur die musste halt auch entwickeln. So, man hat bei Texas gesehen, die haben hervorragend rekrutiert in den 10er Jahren, aber nichts gerissen, weil sie die Spieler nicht entwickeln konnten. Das ist gerade, das ist ja Venables und Swinney sehr gut gelungen. Er könnte daraus eine sympathische Underdog-Story machen und kriegt es einfach nicht gebacken, weil er einfach genau diese Nummer immer wieder bringt, dass er sich so schnell angegriffen fühlt, dass er einfach nicht mit der Zeit geht. Und du hast es ja richtig gesagt, Christian, es ist ja sein gutes Recht zu sagen, ich mag diese ganze NIL-Nummer nicht gut. Ich meine, ich finde es natürlich total bigott zu sagen, ich mag nicht, dass die Spieler bezahlt werden, kassiere aber selber 9 Millionen Dollar im Jahr. Das ist natürlich, glaube ich, gibt es keine Logik hinter. Nur, dann geh doch. Also ich meine, es ist doch niemand gezwungen, er kann doch auch sagen, ey, okay, mir gefällt das nicht mehr so, ich bin ein anderes College-Football gewohnt, ich denke, hier ist ein guter Moment, um jetzt einfach zu sagen, muss eine neue Generation ran. Wunderbar, hat ja keiner ein Problem mit. Kann seine gesellschaftlichen und politischen Statements immer noch scheiße finden, aber dann sagt man, okay, der hat aber soweit konsequent, ist dann einfach gegangen und hat eben neuen Leuten dann eben den Platz gelassen für ein neues College-Football.
Geh mit Gott, aber geh.
Genau, und ich meine, man hat ja Nick Saban gesehen, der früher genauso ein konservativer Knochen war. Es gibt Leute, die können so ein bisschen evolven über solche Momente hinaus. Dabo Swinney kann das nicht und möchte das nicht. Das ist ja sein gutes Recht, aber dann ist es vielleicht einfach an der Zeit. Wobei, man muss ja auch sagen, diese Saison ist schon oberfreakig. Ich meine, diese Niederlage, wenn ich da vielleicht ganz kurz drauf eingehen kann. NC State hat 9 First Downs und 202 Yards gemacht. Die haben halt, und diese 202 Yards und 9 First Downs, oder insbesondere die 202 Yards, waren halt nicht unbedingt, sagen wir mal, sehr konstant, sondern die haben einen langen Run von ihrem Receiver Conception gehabt, einen langen Pass auf eben jenen Receiver Kevin Conception. Das sind 122 Yards der 202 Yards, die sie mit 2 Plays gemacht haben. Denn Clemsons Defense hat die ansonsten komplett erstickt. Der Rest, der dritte Touchdown, ist ein Pick 6 gewesen. Also das ist schon auch krass. Also Clemson steht 4-4 und alle 4 Niederlagen sind irgendwie Freak-Niederlagen. Ich sage ja nicht, dass sie 8-0 stehen müssten, aber dass sie 4-4 stehen, ist sehr unwahrscheinlich. Ist eigentlich ähnlich unwahrscheinlich, wie 8-0 zu stehen, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist schon eine komische Saison. Und da kommt schon auch viel zusammen, nur irgendwann ist es halt auch einfach kein Pech mehr. Wenn du bei jedem Spiel irgendwie an der Goal-Line, jetzt haben sie es nicht gemacht, aber ansonsten an der Goal-Line fummelst, ich meine, fummelst kannst du auch trainieren, dass du halt nicht fummelst. Wie sie das Spiel hier verloren haben, ist wie bei einigen anderen mir komplett unerklärlich. Aber es ist vielleicht auch immer ganz gut, einfach neue Teams an der Spitze zu haben und nicht immer dieselben. Und ja, dass bei Spinny die Kritik so groß ist, glaube ich, liegt wirklich auch an seiner unsouveränen Art, damit umzugehen. Ich glaube, ansonsten könnte man einem so krass verdienten Headcoach, der ja zweifelsohne ist bei Clemson, würde man auch eine Mauersaison durchgehen lassen, wenn er nicht halt so stubborn wäre.
Was will dem denn irgendjemand sagen? Der hat 2 National Championships gewonnen. Der war multiple immer in den Top 4. Also,
ja, aber
ich check es nicht, dass du da nicht souveräner bist. Ich check es
nicht. Nee, keine gute Saison, aber ich glaube erstens nicht ganz so schlimm, wie sie gemacht wird, und zweitens sollte er einfach jetzt mal, also ich kann ja auch nachvollziehen, dass du als Coach denkst, wenn du 4 solche Spiele verlierst, dass du denkst, irgendwie hat sich gerade die College-Football-Welt gegen mich verschworen. Ist ja vollkommen okay. Und dass man sich nach Möglichkeiten sucht zu sagen, hey, eigentlich sind wir besser, und ich glaube auch, dass Clemson besser ist als 4-4. Aber so ist es halt. Und solche Spiele hast du dann vielleicht früher auch mal hier oder da mit Glück gewonnen. Ein oder anderes Syracuse-Spiel oder so. Und jetzt verlierst du die Dinger halt. Und dann, ja, munter putzen, weitermachen und versuchen, die Saison noch so weit es geht zu retten. Also, was weiß ich, eben den größtmöglichen Erfolg noch rauszuholen. Sprich, jetzt 8-4. Noch einen vernünftigen Bowl zu erreichen. Auf nächste Saison aufbauen. Ein paar Stellschrauben drehen. Wie gesagt, eigentlich hat er ja mit Garrett Riley, hat er den attraktivsten Koordinator, der den Broyles Award gewonnen hat, hat er verpflichtet. Alle dachten ja, jetzt geht's nach oben. Offensichtlich ist da einfach ein bisschen mehr marode, vielleicht einfach strukturell oder von dem ganzen Setting im Coaching-Staff, als ein einzelner Coach oder ein einzelner Koordinator. Und dann gucken wir, wie lange Swinney sich das noch geben wird.
Swinney, der ja schon vor 2 Wochen gesagt hatte, dass ihnen eigentlich dass die Niederlagen eigentlich ganz gut sind, in dem Sinne, dass sie die ganzen Bandwagon-Fans runterspülen und nur noch Leute da lassen, die sich über Siege noch freuen können.
Ja. Mhm. Ja. Ja, sowas halt.
Tyler fühlte sich wohl angesprochen, aber ja, Tyler aus Spartanburg. Wir wissen nicht mehr, wir wissen nur Tyler aus Spartanburg. Ist derjenige, der angerufen hat. Gut. Dann haben wir sonst noch irgendwas? Achso, ja, die Rutsche der Woche, Christian. SMU gegen Tulsa. 69-10 nach 52-3 Halbzeitführung. Wir können, also in dem Moment, wo ich das gelesen habe, mir bluteten schon die Ohren von irgendwelchen Halbzeitansprachen, die irgendwelche amerikanische Kurse in dem Fall halten. It's 0-0, it's time to show, now we can show what we are as a team.
Ja, aber was würdest du denn machen? Was würdest du denn machen? Würdest du einfach rausgehen, würdest sagen, leckt mich, oder?
Keine Ahnung, aber was würdest du denn machen? Dein Team geht 0-8 zur Halbzeit zurück.
Es kommt, glaube ich, immer darauf an, was die Erwartungshaltung vor dem Spiel war. Wir haben tatsächlich mal in der war das F-Jugend oder war das E-Jugend, haben wir mit dem jüngeren Jahrgang gegen die erste von Virges gespielt und das Ding ist 0-21 ausgegangen. Und ich kann sagen, ich war stolz auf die Leistung von den Kids damals. Das ist 10 Jahre her. Es kommt immer drauf an. Jetzt muss man sagen, SMU und Tulsa sind Conference-Rivalen.
Wollte gerade sagen,
also da wirst du mit sehr was anderes.
Eigentlich das sollte zumindest halbwegs auf Augenhöhe stattfinden.
So. Ich glaube tatsächlich, was ich gemacht hätte oder was ich in solchen Spots gemacht habe, wenn meine Mannschaften, es kommt halt immer total auf die Mentalität in der eigenen Truppe an, aber normalerweise jeder in dieser Kabine ist sich dann bewusst, was da passiert ist. Du musst dann nicht irgendwie eine Tirade abliefern von wegen, wie beschissen alles ist und sonst irgendwas. Das weiß in der Kabine selber. In dem Moment geht es halt dann wirklich nur zu sagen, Leute, lasst uns in der zweiten Halbzeit zumindest das versuchen umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Und lasst uns das Spiel sauber zu Ende bringen. Weil zum Beispiel das, was mir und meinen Mannschaften extrem geschadet hätte, wenn du dann dir zwei Platzverweise geholt hättest und dann fürs nächste Spiel gesperrt gewesen wärst oder so Nummern. So blöd wie es klingt, du arbeitest dich an die nächsten 10 Minuten, an die nächste Viertelstunde und natürlich ist das ein Klischeesatz, du willst die zweite Halbzeit gewinnen im Fußball. Aber du musst ja irgendwo anfangen. Und deswegen, im Idealfall hast du halt eine charakterstarke Truppe, wo zwei, drei Spieler selber den Mund aufmachen. Das habe ich auch von meinen Jugendlichen erwartet, von Kindern sicherlich nicht, aber ab der B-Jugend definitiv, dass dann auch was gekommen ist. Jetzt muss ich aber auch sagen, so in der Form, so krass hatten wir das auch nicht, aber das Football halt auch einfach ein anderer Sport.
Ja, gibt's sonst irgendein Spiel, über das wir reden sollten, Jan?
Go Huskers, go Big Red.
Ja, das war ja wohl auch ein bisschen, also, ich meine, 31-14, ja.
Ah, gegen Purdue. Head Coach von Purdue hat vorher noch groß rumgetönt, dass er das N auf den Helmen nicht ab kann aus seiner aktiven Zeit als Spieler von Colorado. Das N hat er dann relativ häufig gesehen, auf dem Scoreboard, würde ich sagen.
Ja, aber offensiv war das ja wohl wieder nicht so.
Ja, die Offense ist eine Zumutung, da müssen wir nicht drüber reden. Also das, ne, 4 verlorene Fumbles, ich meine, man muss sich auch nochmal angucken, die Defense ist weiterhin lights out, also kann man nicht anders sagen, und zwar in jedem Spiel auch noch mit spezifischen Strategien, mit Roleplayern, die wirklich einen tollen Job machen. Also Tony White ist wirklich ein Genie. Kann ich nicht anders sagen. Habe ich selten auch so erlebt. Aber
in der Offense sind die Lichter aus, aber anders.
Ja, also ich sag mal so, man führt 24-0 im vierten Viertel und eigentlich hätte man ja alles im Griff haben können, aber dann fummelt erst Harburg, also der Quarterback, der gerade spielt. Das ist auch sein zweiter Fumble schon gewesen. Nicht, dass das untergeht. Dadurch kommt Purdue an der 24, gerade nachgeguckt, 24 der Huskers an den Ball. Und ja, da haben sie dann ihren ersten Touchdown gemacht. Naja, nach 2 Fumbles dachte man, ach, bringen wir mal wieder Jeff Sims, den eigentlichen Starter zu Beginn der Saison, der da ja so eine krasse Turnover-Maschine war. Was passiert? Er fumbelt und das wird ein Scoop and Score. Dann stand es plötzlich 24-14. Das Ganze passierte innerhalb von 3 Minuten im Spiel. Und da, naja, hatte ich schon wieder damit gerechnet, dass das irgendwie in die Binsen geht. Aber dann haben sie es glücklicherweise einfach nur, indem sie immer, also Ammon Johnson, dem aktuellen Starter, eigentlich dem 4. Running Back, einfach mehrfach hintereinander den Ball gegeben haben. Der hat halt die nötigen Yards gemacht. Und dann auch noch einen Touchdown, haben sie es dann doch relativ problemlos gewonnen, aber ich weiß nicht, ob ich eine ineffektivere und vor allem eine Offense gesehen habe bei den Huskers. Und ich habe schon viele schlechte Offenses da gesehen, bei der du bei jedem Play Angst hast, dass sie fumblen. Und das wirklich sind immer noch der Nation Leader nach Fumbles. Also das verteidigen sie auch mit Zähnen und Klauen. Wenn man 4 verliert in einem Spiel, ist man ganz gut dabei, diese Spitzenposition auch zu behalten. Ja.
Immerhin etwas, ne?
Dann machen wir immerhin etwas.
Teil aus Spartanburg.
Und, lieber Nikola, du hast ja schon dich von der Qualität des Teams der Michigan State Spartans live und vor Ort vergewissern können, oder dem vergewissern können, der Qualität. Das ist der nächste Gegner. Und es könnte sein, dass nach 9 Spieltagen die Huskers bowlen gehen oder sicher sein können, dass sie bowlen gehen. Das wäre doch mal was. Und
ja, du wolltest, nicht vergessen. Du freust dich bestimmt, diese Offense noch ein 13. Mal zu sehen.
Ja, ja.
Ja, oder ein 14. Mal.
Oder ein 14. Mal, denn die Big Ten West ist so verdammt schlecht, dass die Huskers ja in der Tat eine Chance haben, sich von wahlweise Michigan oder Ohio State, kleine Außenseiterchance noch von Penn State,
dreistellig verprügeln zu lassen.
Ja, aber dreistellig wird es nicht wegen der Defense, aber zumindest zu 0 oder zu 3 verprügeln zu lassen. Also so ungefähr so spannend das Ganze zu gestalten wie die letzten Big Ten Championship Games, vielleicht noch etwas unspannender.
Es stehen im Augenblick 4 Teams auf 3-2 in der Conference, Minnesota, Iowa, Wisconsin und Nebraska. Über die Offense von Wisconsin haben wir uns oft genug unterhalten, über die von Nebraska auch, über die von Iowa werde ich gar nicht anfangen, aber wir haben jetzt gehört, Christian, Iowa trennt sich zum Ende des Jahres vom Offense Coordinator, der ist nebenbei auch Sohn des Head Coaches, spannende Geschichte.
Das ist eine komplett bizarre Nummer, weil man trennt sich zum Ende der Saison vom OC. Es ist eine windelwachsweiche Pressekonferenz. Kirk Ferentz ist alles andere als glücklich. 68 Jahre alt. Haut Kirk Ferentz jetzt auch in den Sack? Ich weiß es nicht. Die haben, was war das, seit 1979 oder 77 haben sie 2 Head Coaches. Hayden Fry bis 99 und dann ihn. Das hatte ich gelesen.
Mhm. Ja.
Sie haben auch seit 7 Jahren seinen Sohn als Head Coach, seinen Sohn als OC und gefühlt in der Zeit 8 Offense Touchdowns gemacht.
Ja. Ja, dieses Jahr 5 Touchdowns in 5 Big Ten Spielen. keine Ahnung. Es ist halt, also für wen wird das am meisten leid tut, und Jan kann das viel besser beurteilen als ich, weil Jan aktiv Tackle gespielt hat und ich nur ein bisschen Flag. Ich weiß halt nicht, was das mit dem Team macht, wenn eine Einheit so viel besser ist als die andere. Und wie sehr die Defense gerne mal die Defense verprügelt die Offense vermutlich jede Woche im Training. Ja?
Ja.
Oder die Scout-Team-Offense in dem Fall. Aber das muss ja auch was mit dem Locker-Room machen. Und das ist eine komplett bizarre Situation. Das Timing ist komisch, da gebe ich Kirk Ferentz recht, weil man hätte auch, wenn man ihn jetzt nicht rausschmeißt, dann
also das ist auch nach Thanksgiving das kannst du auch
so, whatever, es ist doch egal. So, du machst doch jetzt nichts mehr besser, weil du es jetzt ankündigst. Die einzige Frage, die ich dir stellen, ja, warum schmeißt du nicht jetzt schon raus? Weil das ist ja die Nummer mit Iowa. Du bist 3-2 und 6-2. Lass die mal ungeschlagen durch die Saison gehen, durch die rechtliche Schedule.
Northwestern, ja? Rutgers, Illinois, Nebraska ist jetzt nicht so, dass es unmachbar ist.
Ich wollte gerade sagen, dann verlierst du vielleicht das Big Ten Championship Game und dann bist du aber immer noch 9-3 und bist vermutlich.
0, aber ja. Ja? Rutgers wird ein ekliges 2-0 nach der 17. Overtime.
Ja, aber dann bist du vermutlich 9-3 und bist vielleicht sogar in einem Major Bowl drin, wenn es alles perfekt läuft. Ansonsten immer noch in einem guten Bowl. Ja, keine Ahnung. Jan müsste eigentlich einen stärkeren Tag dazu haben, weil er ja unser, nicht nur unser Big Ten Experte, aber auch unser Big Ten Experte ist. Aber irgendwie ist für mich wirkt das wie eine komplett bizarre Nummer. Und glaubst du denn, dass Ferentz bleibt, also jetzt der Head Coach?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht bleibt, aber ich habe das jetzt auch nicht genau mal verfolgt, ehrlich gesagt. Von daher, das ist ja alles so sehr auf ihn und auf Parker, auf den DC zugeschnitten. Das funktioniert ja auch erstaunlich gut. Ich meine, das ist ja nicht ein Team, was wahnsinnig krass rekrutiert, oder rekrutieren kann einfach auch. Klar, ist jetzt nicht seine Schuld. Aber wie gut diese Defense immer und immer und immer wieder funktioniert. Und lange Zeit war die Offense ja zumindest so funktional, dass sie ein ganz gutes Laufspiel hatten, eine ganz gute O-Line hatten. Und zumindest ja auch Quarterbacks, also Beathard oder Rudock oder so, die sind ja in der NFL gelandet, zumindest kurzzeitig. Beathard ist ja immer noch da. Also und Nate Stanley ist auch Draftpick gewesen. Also das waren jetzt keine Überflieger, aber das waren zumindest so solide Game Manager. Und sie haben es jetzt irgendwie in den letzten Jahren verpasst, da was nachzulegen. Die O-Line ist schlechter geworden. Das Running Back Game ist nicht ganz so krass, wo das jetzt auch mal wieder ein paar Höhen hatte. Ja, die Titans passen immer, aber irgendwie ist das, glaube ich, in so eine Negativspirale oder ist das in so einer Negativspirale gelandet? Und ich habe mich das in der Tat auch schon gefragt, was macht das mit dem Team? Zerreißt es ein Team? Das ist ja so ein bisschen auch die Geschichte, was weiß ich, von der Baltimore Ravens 2000 gewesen oder so. Oder kriegt man dann irgendwie so eine Dynamik, so eine Eltern-Kind-Dynamik, dass man auf das Kind, also die unselbstständige Offense, einfach aufpassen muss und alles dafür geben muss, dass man irgendwie diese Limitationen mit der Defense-Ausgleich, mit den Special-Teams-Ausgleich, die ja auch fantastisch sind. Keine Ahnung. Aber das
war letztes Jahr schon so. Also scheinbar
das war letztes Jahr schon so.
Die Defense ja noch da zu sein.
Genau. Und die Defense verliert dann auch hier oder da immer natürlich den ein oder anderen Spieler in die NFL und die kriegen es aber immer wieder hin. Auch die Spieler, die jetzt, und das ist bei Iowa wirklich fantastisch zu sehen, dass die halt die Backups der Jahre davor werden dann Starter und spielen sehr gut. Also gibt natürlich auch den einen oder anderen talentierten Freshman oder Sophomore, der da dann spielt, aber es sind auch viele, die dann einfach warten, in diesem System so krass geschult werden, was ja sich nicht groß verändert oder nur verändert, wenn es sein muss. Also auf die Spread-Offenses haben sie sich verändert, dass sie eben auf einer 4-3 weg sind, auf eine 4-2-5 Big Nickel. Aber dass sie das so sehr verändert haben, auch diese ganzen Zone Coverages, die sie vor allem spielen, dass das einfach klar ist, du kommst rein und machst deinen Job. Und das funktioniert da wahnsinnig gut. Und von daher wäre es aus meiner Sicht jammer schade, wenn sie das auflösen würden. Bei allen Problemen, die Kirk Ferentz hat, die insbesondere Brian Ferentz hat und vielleicht, das ist ja nun mal auch eins von diesen Teams gewesen, wo es ganz wenig frischen Wind gab. Das ist nicht das einzige in der Big Ten West, das hatte Northwestern das Problem eine Zeit lang. Wisconsin hat natürlich auch immer nach demselben Stiefel gespielt und eben auch nach den entsprechenden Coaches gesucht. Da gibt es jetzt den großen Umschwung oder Umbruch eher. Also ich denke, dass ein neuer OC da wirklich viel bewirken könnte. Und ja, wahrscheinlich wird das nicht die Entscheidung von Kirk Ferentz oder zumindest nicht allein gewesen sein. Der wird vielleicht hier oder da ein bisschen Druck verspürt haben jetzt. Und nach den vollmündigen Ankündigungen von 25 Punkten. Das war die
Entscheidung vom Sportdirektor. Also der Sportdirektor entscheidet das aufgrund von
möglichen
Konflikten.
Wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja nicht, was da, wie sich das oder was da geschehen ist. Ich glaube nicht, dass Kirk Ferentz so bockig ist, dass er nicht sieht, dass das durchaus einen Vorteil haben könnte. Auch wenn es natürlich die eigene Familie betrifft und bei der eigenen Familie ist man immer nicht besonders objektiv. Keine Ahnung.
Aber das Bizarre ist, dass der Sportdirektor sagt, ich mische mich nicht in die OC-Suche ein, sondern das ist Sache des Headcoaches. Was ich grundsätzlich gut finde.
Ja, jetzt wo es
nicht mehr so sein
ist, jetzt wo
es nicht mehr so sein
Sohn ist, hält er sich wieder raus. Das ging jetzt nur um diese Vater-Sohn-Geschichte.
Na klar, aber vielleicht kann er einen anderen Sohn ausgraben. Das wäre.
Ich muss nochmal überprüfen, ob ich nicht noch irgendwelche Vorfahren mit Namen Ferentz habe in meiner Familie. Mal gucken.
Ich möchte übrigens nur zu der vorherigen Diskussion kurz anmerken, dass auch das vierte Team, Minnesota, das vierte von diesen zwei Teams, mit einer relativ schlechten, manchmal auch sogar absurd schlechten Offense aufwartet. Also das ist, wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich fast sagen, Wisconsin ist von der Offense vielleicht sogar das Beste. Gewagt, aber...
Jottes Willen, lass uns schnell weitergehen, Nicola. Sonst denken die Leute wirklich noch, es ist Halloween und bekommen Angst.
Diese Big Ten West ist einfach eine einzige Zumutung.
Ja, deswegen Zerschlagung und Verteilung in die ACC Big 12. Es kommt ja jetzt nicht mehr drauf an.
Nee, aber dann sind wir ja thematisch. Der Podcast kommt morgen raus. Aller Toten reden wir halt über die Offenses in der Big Ten West.
Naja, mal davon abgesehen, dass die Big Ten West, wenn man es rein regional betrachtet, ab nächster Saison ja dann etwas mehr West ist als aktuell. Aber das und vielleicht auch etwas offenslastiger dadurch.
Also aber in Frankreich, im Französischen, wenn du jemandem sagst, er ist im Westen, dann heißt es, der hat gar keinen Plan und ist komplett lost, ne? Aber
gut zu wissen.
Ja, gut. Dann kurze Pause und dann besprechen wir die nächste Woche. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football, immer noch mit Christian Schimmel und Jan Wegwerth. Und es gibt also Woche 10 zu besprechen. Nicht vergessen, die USA haben die Uhren noch nicht umgestellt. Das machen sie erst am nächsten Wochenende. Das heißt, am Samstag geht es um 17 Uhr los, NFL dann wieder gewohnt, um Sonntag um 19 Uhr. Und am Samstag um 17 Uhr fangen wir direkt mal an mit Rutgers und Ohio State. Christian, Ohio State Favorit auswärts mit 18,5.
Rutgers hat eine gute Defense. Ich glaube, dass Ohio State sich der Dreiviertel abquälen wird und das mit 10 gewinnt, aber nicht mehr.
Gut. Dann auch am Samstag um 17 Uhr die 7 Texas gegen Kansas State. Jan, Texas zu Hause Favorit mit 4.
Ja, Malik Murphy hat seine Feuerprobe bestanden. Ich gehe davon aus, dass Texas das sogar gewinnt.
Go Wildcats. Chris Cleland. Ja. Müssen wir mehr drüber reden. Was für ein Job. Meine Güte.
Bin ich absolut dabei. Sympathien liegen woanders.
Keine
Frage.
Dann Christian, Ole Miss gegen Texas A&M. Ole Miss mit 3.
Wie tief ist der tiefere Tiefpunkt, wenn Texas A&M wieder nicht triumphieren sollte?
Dann haben sie
ich noch bin über den Spread ein bisschen überrascht,
Ole Miss mit 10. Zu werden, aber in dem Fall Abilene Christian in 3 Wochen. Aber ja.
Wie gesagt, ich gehe da Ole Miss mit 10. Die Offense ist zu gut.
Okay. Dann auch um 17 Uhr, Jan, Clemson gegen Notre Dame. Bei Clemson, Notre Dame Favorit mit 3.
Notre Dame Favorit mit 3. Erscheint einem natürlich aufgrund der Bilanzen etwas gering. Aber wenn man sich die Clemson sehr lange anguckt, ach nee, Clemson verliert das nächste Freak-Spiel irgendwie. Vielleicht, oder vielleicht ein deutliches? Nein, sie verlieren auf jeden Fall mit mehr als 3. Jetzt haben wir dann wirklich die negative Bilanz bei Dabo.
Dann die 17 Tennessee. Christian hat mitten im Schedule jetzt UConn zu Gast. Über UConn haben wir letztes Jahr nur lobende Worte gefunden. Dieses Jahr ist UConn 1 und 7 und Tennessee ist da wirklich mit 35,5.
Ja, könnte deutlicher werden. Back to normal für die Huskies.
Ja. Dann haben wir Moment. Dann Christian, bevor der Kollege sein eigenes Team tippen muss, Michigan State gegen Nebraska. Nebraska mit 3.
Over-Under?
34,5.
Hm. Mir ist übrigens ein anderes Spiel aus der Big Ten extrem wichtig, ne, dass wir das tippen. Weil da gibt es einen Rekord zu vermelden. Vorab. Nebraska, push Nebraska genau mit 3 nach zweifacher Verlängerung.
Okay, gut.
Beziehungsweise mit 4 dann. Nebraska covered. Touchdown und Field Goal.
4 geht, ne.
Vier nee, das geht. Funktioniert auch nicht.
Vier wäre stupide.
Darfst du nicht mehr kicken in der zweiten Verlängerung. Doch. Ja, dann sind es nur 2 und Nebraska covered nicht, aber sie schaffen die Two-Point-Conversion irgendwie.
Doch, kannst du in der zweiten, aber...
Du kannst Vigo schießen, du kannst gar nichts mehr schießen.
Nee, aber dann werden die 3 ja trotzdem drin.
Ja, dann sagen wir Nebraska mit 3 und wir vergessen alles, was ich die letzten 3 Sekunden gesagt habe.
Fantastisch. Dann Jan, Utah gegen Arizona State. Utah mit 11.
Das ja, ich gehe 19 Uhr. Ja, ich gehe davon aus, dass Utah das höher gewinnt nach dem Spiel gegen Oregon. Braucht es ein bisschen Balsam für die Utes. Und den werden sie sich holen.
Dann 8-0 Air Force, Christian, gegen Army. Air Force mit 18,5.
Ist schon bizarr. Wenn man, ich glaube, wo war der Spread bei dem LSU-Spiel? Also, irgendwo bei 50 oder so. Bei ja. Army vermutlich etwas deutlicher. Air Force wird gewinnen.
Over-Under 31.
Ja, ja, 21-3 für Air Force.
Army hat es ja auch geschafft, letzte Woche gegen UMass zu verlieren. Da ist auch noch nicht so viel Teams geglückt, von daher.
Dann, Jan, Georgia gegen Missouri. Georgia mit 15,5.
Ich gehe drunter. Ich gehe mal drunter. Missouri ist, also, schönes Spiel. Missouri hat einfach diese Top-Offense. Sie haben 2 gute Cornerbacks. Es wird nicht so einfach für Georgia, auch wenn ich die Bulldogs vorne sehe, aber die gewinnen niedriger.
Das 20:30-Spiel bei CBS ist das, die 2 gegen die 12. Dann Pittsburgh hat Florida State zu Gast, Christian. Florida State mit 21,5.
Ja, leider deutlicher. Pittsburgh ist dieses Jahr nicht gut. Also wenn du mit 21,5 auswärts führst, aber Pittsburgh mit 24.
Okay, dann Bedlam, ne? Nee, doch, oder?
Ja. Doch.
Doch, Bedlam. Ja. Oklahoma State hat Oklahoma zu Gast. Jan, Oklahoma mit 6.
Oklahoma State ist gerade gar nicht so schlecht drauf und hat mit Ollie Gordon einen Running Back, der gerade alles kurz und klein läuft. Das wird interessant. Also Oklahoma hat ja schon mit den Kansas Running Backs ein paar Probleme gehabt, die auch gut sind. Aber Ollie Gordon ist nochmal eine andere Nummer. Der hat die letzten Spiele irgendwie immer über 200 Yards gemacht. Aber Oklahoma State verliert Bedlam immer, auch wenn sie noch kurz vorher in Führung liegen oder so. Ich gehe mit Oklahoma. Ich gehe mit Oklahoma mit einem Touchdown oder so.
Das ist dann um 20.30 Uhr. Oklahoma State die 22, empfängt Oklahoma die 9. Dann, Christian, Maryland gegen Penn State. Maryland frisch gegen Northwestern und Illinois verloren. Und Penn State, wie wir wissen, Ohio State und Indiana. Penn State ist Favorit mit 8,5 auswärts.
Ich glaube nicht, dass es mehr als ein Touchdown ausgeht. Also du solltest gegen Northwestern keine 33 Punkte bekommen. Illinois war ein Field-Goal-Spiel. Davor haben sie bis auf Ohio, also auch das Ohio State-Spiel war ja deutlich enger, als dieser 37-17-Score ausmacht. Ich will sagen Trap-Game für Penn State, aber ich will sagen Trap-Game für Penn State. Sie werden das gewinnen, aber mit maximal einem Touchdown. Und extra Punkte, aber nicht mit 8,5.
Dann, vom Overall-Record her ist das kein Top-Spiel, aber vom Record in der ACC schon, Jan. Also wenn wir ACC gehen, 4-1 Louisville, dann fängt 3-1 Virginia Tech und Louisville Favorit mit 9,5.
Ich habe jetzt immer gegen Louisville getippt, weil ich die nicht ernst genommen habe. Sogar gegen Duke, und das haben sie ja wirklich super souverän mit einer krassen Defense-Leistung gewonnen. Vorher das Notre Dame-Spiel. Ich gehe mit Louisville mehr als 9,5. Die gewinnen das mit, also gewinnen das locker.
Okay. Dann East Carolina gegen Tulane, Christian. Tulane ist gerankt. Tulane ist wieder um den New Year's Six Bowl im Rennen mit dabei. Tulane Favorit mit 17.
Tulane deutlicher. Auch wenn das jetzt knapp war am Wochenende.
Dieses 30-28 gegen Rice. Ja, so. Dann, wir können es alle nicht erwarten, Jan, Northwestern gegen Iowa. Iowa mit 5. Ich frage mich zwar wie, aber...
Aber mach mal, da interessiert mich auch wieder mehr Over-Under.
30,5. Ja, und das ist das niedrigste Over-Under. Also, gestartet ist dieses Over-Under mit 28,5. Und das war das niedrigste Over-Under in der... Ich muss nochmal genau gucken, in welche Art von Geschichte, aber es war historisch.
Ich war selber überlegen, habe ich schon mein Over-Under mit einer 2 vorne gesehen.
War das gegen, jetzt muss ich kurz überlegen, welches Iowa-Spiel das war. War das gegen Wisconsin, was auch schon den Rekord von irgendwann gebrochen hatte? Oder war es Michigan State? Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist nicht das erste Iowa-Spiel, das den irgendwelche Rekorde im Over-Under, einen sehr niedrigen Over-Under bricht, sagen wir es mal so.
Also Michigan State gegen Iowa war das Over-Under am Ende 36,5.
Und ja, das war irgendwann was anderes.
Und Wisconsin gegen Iowa war das Over-Under am Ende 33,5.
Es kann aber auch gewesen sein, wie es gestartet ist oder so. Also das war, es gab es schon einmal in dieser Saison ein sehr niedrig angesetztes.
Also gegen Minnesota war 30,5.
Dann war es das, genau. Dann war es das. Ja, wie gesagt, Minnesota Offense auch schwierig. Von daher... Ja, Iowa gewinnt mit mehr als 5 Punkten. Machen wir es kurz.
Weil sie den Punt blocken und zurücktragen und 7-0 gewinnen, oder was?
Pick 6.
Athletic hat nur am Montag getwittert, Iowa's Game versus Northwestern on Saturday at Wrigley Field. Übrigens auch noch Wrigley Field. Has an over-under set at 29.5. It's the lowest over-under in history.
Genau, und das 30,5 vorher, oder was das war... War vorher, glaube ich, der Rekord.
Oder irgendwie ist, wie viele Baseballspiele gab es im Wrigley Field dieses Jahr, wo der Score höher war als das, was jetzt am Samstag kommt? Aber gut.
Das lässt sich rausfinden.
Gut. Dann Christian, Oregon gegen California. Oregon ist 24.
Ich glaube, ich würde sagen, gegen so eine durchschnittliche Defense kann Cal das halt offener halten, aber ich fürchte Oregon mit 3 Touchdowns.
Gut, dann in der Big Ten sind sämtliche Teams 4-1, so auch Iowa State. Die empfangen jetzt am Wochenende Kansas. Iowa State Favorit mit 2,5 Jahren.
Big 12, aber jetzt muss ich kurz...
Big 12, ja, Big 12, natürlich.
Nicht, dass die Big Ten jetzt auch noch mehr schlechte Teams hier zugeschustert bekommt. Nein. Was hast du so, wie ist Kansas Favorit?
Nee, Iowa State Favorit mit 2,5.
2,5. Ja, nee, da gehe ich mit den Jayhawks. Auch wenn Iowa State gerade einen guten Lauf hat, man sollte nicht gegen Lance Leipold wetten.
Okay, dann Christian. Michigan gegen Purdue. Michigan mit 32,5.
Michigan sieht sehr, sehr dominant aus. Macht der Skandal irgendwas mit dir? Keine Ahnung. Es wird ein bisschen enger. Übrigens, wir haben von den Chicago Cubs ein 20-9 gegen Cincinnati und ein 16-6 gegen Cincinnati direkt am Tag danach. Und ein 17-3 gegen Washington. Also da haben sie sich zumindest schon mal etwas angenähert. Was die Cubs da gemacht.
Ich weiß nicht, ob 17-3 ausgeht, aber wir schauen mal.
Ja.
Dann USC gegen Washington, Jan. USC die 20 gegen Washington, die 5 um 12:30 morgens. Washington mit 3.
Nee, da muss ich mit Washington und mehr gehen. Also
das ist Over-Under 76 übrigens.
Ja, das passt. Aber und Washington's Defense ist in der Tat ein Sorgenkind, aber ich Washington's Offense und Panics produzieren einfach konstanter. Bei USC ist es zu sehr auf Big Plays von Caleb Williams oder den einen oder anderen Lauf abhängig. Bei Washington sehe ich ein bisschen mehr Struktur. Ich gehe mit den Huskies.
Dann Christian, Alabama gegen LSU um 0.45 Uhr auf CBS. Alabama mit 3.
Ich würde ja gerne sagen, LSU outright, aber ich traue mich nicht. Weil ich glaube, dass die Defense von LSU genau das ist, was Alabama im Moment braucht.
Kriegen sie Daniels in den Griff?
Push Alabama mit 3. Aber irgendwie so in Richtung 24-21. Das wird kein kompletter Lowscorer werden.
Over under 60,5.
Dann wäre das in dem Fall das andere. Aber das ist genau die Frage mit Jane Daniels. So. Wenn der explodiert, kann das halt auch einseitig in eine andere Richtung werden. Weil ich nicht glaube, dass Alabama Catch-up spielen kann.
Okay. Colorado gegen Oregon State, Jan. Oregon State mit 13,5 in Boulder.
13,5. Ich bin zwar für Oregon State, sowohl sympathietechnisch als auch als Tipp, aber ja, vielleicht kommt mir Colorado da ein bisschen schlecht weg. Ich sag, es wird knapper.
Und selbst mit der Stunde Winterzeit, Christian, Arizona gegen UCLA ist um 3.30 Uhr morgens und UCLA ist Favorit mit 3.
Sagt dir viel über Arizona aus. Das wäre vor ein paar Wochen noch ein anderer.
Und letztes Spiel Jahr gewesen. Erst. Letztes Jahr wäre die 3 die erste von 2 Zahlen gewesen.
Ja. Let's go with Cinderella, Arizona outright.
Ja. Dann haben wir es. Buffalo brauchen wir nicht tippen. Die haben wir schon verloren. Und.
Hey.
Was? Fakten.
Das muss doch jetzt nicht noch so ein Seitenhieb am Ende. Braucht's doch nicht. War ein scheiß Spiel gestern.
Es war nicht toll in Ido.
Es ging großartig los. Erstes Play, Kickoff-Return-Touchdown. Drittes Play von Toledo, 70-Yard-Touchdown-Lauf. Dann wusstest du gleich, wo du bist.
Konntest früh abschalten, ist doch gut.
Ja, hab ich aber nicht.
Achso.
Also habe ich irgendwann im vierten Viertel oder Anfang des vierten Viertels, habe ich gesagt, so bei 7:31, komm, Schluss jetzt.
Aber habe ich die Bilder richtig gesehen? Danach Schnee, ja?
Ja, ja, aber das haben sie gut weggekriegt zum Kickoff. Das war in dem anderen Spiel bei Central Michigan gegen Northern Illinois auch, da war ein bisschen mehr Schnee sogar. Das haben sie bei beiden relativ gut weggeschafft gekriegt. Aber Nikola, falls du es bei mir noch nicht auf der Timeline gesehen hast, bei Central Michigan gegen Northern Illinois gab es am Ende einen etwas größeren Auflauf von Menschen, die sich gegenseitig auch auf die Helme gehauen haben. Also,
ich, war was für dich dabei? Ich muss zugeben, seitdem es kein Tweet-Deck mehr gibt, also ist mein, wie auch immer das jetzt heißt, Konsum sehr.
Naja, sehr, aber wie gesagt, da gab es ein paar kleine Scharmützel, sagen wir es mal so.
Ich sehe es gerade. Das ist,
ging so ein bisschen hin und her.
Kuschelig.
Ja, ja.
Gut. Dann war es das von uns für diese Woche. Mayway Sport nachher in der Big Show um 17 Uhr. Und ja, ansonsten viel Spaß am Samstag mit College. Viel Spaß am Sonntag mit NFL. Außer man ist vielleicht Raiders-Fan. Da, ne? Aber
jetzt ja. Erst recht.
Free Amir.
Geht da schon wieder los. Und ansonsten danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.